Hallo, herzlich willkommen zu den Elementarfragen. Ich bin Nicolas Semak. Mein Gast heute ist Markus Beckedahl. Im weitesten Sinne war die letzte Episode mit Sascha Lobo ja bereits eine netzpolitisch gefärbte und passend dazu spreche ich also heute sozusagen mit der netzpolitischen Person im deutschsprachigen Raum. Markus startete 2002 alleine seinen Blog netzpolitik.org, das sich in den kommenden Jahren zu einer der wichtigsten journalistischen Instanzen in diesem Bereich entwickelt hat. Er ist in vielerlei Hinsicht politisch und gesellschaftlich sehr aktiv. Er ist unter anderem einer der Gründer und Mitinitiatoren der Republika, der bekannten Konferenz zur digitalen Gesellschaft, die seit 2007 jährlich in Berlin stattfindet.
Also natürlich saßen wir da und dachten uns so, müssen wir jetzt mal unser Büro nach Wanzen durchsuchen.
Habt ihr das gemacht?
Sag ich nicht. Mhm. Also auf jeden Fall bist du auf einmal so mit sowas konfrontiert und auch klar ist, können wir jetzt unseren Rechner noch trauen. Kann man Rechner einfach mal so da stehen lassen? Muss man nicht irgendwie mal sich Gedanken machen, wie können wir das Büro besser absichern? Und das mit unseren sehr beschränkten finanziellen Möglichkeiten.
So, nun geht's los mit meinem Gespräch mit Markus Beckedahl. Zu Beginn wollte ich von ihm wissen, als was er sich eigentlich selbst sieht. Als Journalist, Aktivist oder vielleicht gar als Politiker?
Ja, mir werden halt verschiedene Rollen zugesprochen und ich sehe mich erstmal als Journalist, das ist mein Hauptberuf, aber ein Journalist mit Haltung, wie man vielleicht so in dieser journalistischen Sprache sagen würde. Also ich sehe mich auch als Bürger in einer Demokratie, der Journalismus als Beruf hat, aber auch politischer Journalist ist und sich einmischt in Debatten, wo ich das Gefühl habe, etwas dazu sagen zu können. Und auch, weil ich es ja als Bürger sinnvoll erachte, dass wir über bestimmte Dinge mal mehr sprechen sollten.
Wann hast du das zum ersten Mal bemerkt, dass du so denkst in deinem Leben? Bist du als Kind sehr stark politisiert worden, vielleicht vom Elternhaus oder was auch immer? Wo kommt das denn her? Du bist ja wahnsinnig engagiert, das ist ja einfach von außen einfach zu sehen. Und wann ist das denn entstanden, dass du gesagt hast, okay, das ist jetzt irgendwie mein Ding, ich will mich einmischen, ich will meine Meinung sagen, ich will das auch irgendwie organisieren irgendwie und vielleicht sogar irgendwie so eine Art Beruf machen oder so?
Also ich komme aus dem Speckgürtel von Bonn und mein Vater war bei der CDU auch nur kommunalpolitisch irgendwie aktiv. Also nicht mehr und nicht weniger, aber wenn man aus dem Speckgürtel von Bonn in den 80ern kam, war natürlich Politik allgegenwärtig. Wahrscheinlich die Hälfte bei mir in der Schulklasse hatten Eltern, die irgendwas im politischen Bonn machten, von irgendwie Journalisten bis hin zu Botschaftsangehörigen oder Ministeriumsmitarbeiter oder Staatssekretär. Also das war ganz normal. Mein Vater hat mich auch häufig zu allen möglichen Sachen mitgenommen. Und dann war ich irgendwann mit der Schule fertig, wo ich wenig Berührung mit Politik hatte, schon sehr interessiert war, aber halt kaum Gleichgesinnte gefunden hatte und auch keine so klassischen Anknüpfungspunkte hatte. Also
was heißt denn gleichgesinnt?
Na, es gab keine Jugendorganisationen bei uns in der Kleinstadt. Ich wollte mal mit 16 in die Junge Union, die hatten sich zum Glück damals gerade aufgelöst. Später war ich da ganz froh drüber.
Zum Glück, ja.
Ja, sonst gab es auch nichts. Und ich hatte mir die ganzen Parteien angeschaut, die waren halt alle uralt, ne? Es war überhaupt gar nicht meine Generation. Und mein Vater fing dann irgendwann an, der fand dann nach dem Berlin-Beschluss die CDU auch nicht mehr so toll. Und fing dann an, kommunalpolitisch ein bisschen bei den Grünen irgendwie mitzumachen. Und hat mich dann mal, als ich mit der Schule fertig war, zu den Grünen genommen. Da war ich ganz verwundert. Die waren ja alle so 20 Jahre jünger im Durchschnitt als die alten Säcke bei CDU, FDP und SPD. Und dann habe ich da angefangen. Habe dann ziemlich schnell festgestellt, es gibt auch so eine Jugendorganisation. Und habe dann zum ersten Mal in meinem Leben ganz viele Gleichgesinnte, die ähnlich dachten wie ich, kennengelernt. Und war auf einmal ganz fasziniert, dass es so ein riesiges Spielfeld namens Politik gibt, was halt außerhalb von so Kommunalpolitik funktioniert und wo man halt auch sich einbringen kann und mitmischen kann, wenn man Eigeninitiative zeigt.
War das war jetzt so der 90er, wahrscheinlich in den 90ern, ne?
Wir sind also 97, Jahr 98,
geboren.
So.
Ja, genau. Wir sind ja beide 76 geboren. Aber dann war das schon, also das war jetzt natürlich dann eben nicht mehr so in der Gründungszeit der Grünen oder sowas verhaftet, schon dann so ein bisschen später. Und war dann Umweltpolitik für dich das Thema oder warum Grüne?
Na, also Umweltpolitik, Ökologie, Pazifismus hat mich schon alles so eher angesprochen als das Gegenteil damals. Ich meine, wenn man in den 80ern, 90ern groß wurde dann und halt irgendwie nicht ganz so politiklos war, dann merkte man halt schon irgendwie, dass was nicht so in Ordnung läuft in unserer Welt. Und insofern, das war ja auch 97, 98, das war so 30 Jahre, 68, wo ich auf einmal feststellte, okay, ich bin jetzt aus der Schule raus, wir haben jetzt die letzten 10 Jahre lang die Nazis behandelt, fand ich total spannend, aber ich habe keine Ahnung, was irgendwie in der Nachgeschichte, also Nachkriegszeit eigentlich in Deutschland in der neueren Geschichte passiert ist und habe das alles aufgesogen und fand das natürlich dann spannend, auch alternative Bewegungen und was da alles gekommen ist, zumal ich halt auch popkulturell komplett von sowas inspiriert war, von musikalisch und so weiter, hatte ich ja die ganzen Protestbewegungen quasi aufgesogen und dann war halt klar, okay, Grünen sind irgendwie das kleinste Übel von allen, aber der ganze Rest ist halt ja noch viel schlimmer. Das war ja auch eine Zeit irgendwie, 97 waren die ja noch nicht in der Regierung und so weiter, da war ja noch irgendwie so die Hoffnung damit verbunden, dass jetzt irgendwie die geistige, moralische Wende endlich kommen.
Ja. Warst du dann sehr enttäuscht von Rot-Grün?
Irgendwann schon. Also irgendwann spätestens als, also ich war bei den Grünen auch vor allen Dingen aus Bürgerrechtsgründen, aus einfach mal Gesellschaft modernisieren, die aktualisieren, updaten, ne? Und dann kam halt der 11. September und dann kamen halt die Otto-Pakete, dann kamen die ganzen Überwachungsmaßnahmen und dann kriegte ich halt auch irgendwie, ich war dann damals im Bundesvorstand Grüne Jugend und wir haben innerhalb der Grünen dann die Opposition dagegen gefahren und das kriegte ich halt dann mit, wie Politik abläuft. Da hatte man dann heulende grünen Abgeordnete vor einem sitzen, die einem erzählten, dass der Chili sie total fertig macht und sie nichts dagegen machen können. Und dann war dann mir dann auch irgendwann klar, okay, ich könnte mich jetzt irgendwie den Rest meines Lebens in so einem Parteikosmos bewegen, aber ich sah dann eher mehr Hoffnung, noch mehr Chancen, außerparlamentarisch zu arbeiten und zwiegesellschaftlich zu arbeiten und losgelöst halt von so einem Parteikosmos. Ich meine, ich war ein paar Jahre lang total in so einem Parteikosmos drin, da hast du dann deine Ämter, bist eigentlich fast jeden Abend bis um Ortsmitgliederversammlung, Kreismitgliederversammlung, Landesdelegiertenkonferenz, Landesarbeitsgemeinschaft XY und so weiter, Bundesarbeitsgemeinschaft. Du bist da nur noch irgendwie in deiner politischen Farbe drin. Und mir war halt irgendwann klar, nö, das will ich eigentlich nicht. Also ich will mehr erreichen, ich will auch gesellschaftliche Mehrheiten für eine bessere Netzpolitik haben und ich will nicht die ganze Zeit bei den Grünen irgendwie gegen die Barrikaden anlaufen. Mhm. Das war eine Zeit lang, wo, halt sagen wir mal, auch viele grünen Spitzenpolitiker noch damit kokettierten, dass Internet, das kennen wir aus dem Fernsehen.
Ja, ja. Ich wollte gerade drauf, also wann dieses Netzpolitik-Ding eigentlich überhaupt für dich ein Thema wurde. Also klar, das ist jetzt auch schon von Freiheitsrechten und so gesprochen, das war ja so das Thema. Und irgendwann kam ja dieses Internet und da warst du dann schnell dabei. Hast du eine Technologieaffinität schon vorher gehabt? Also warst du so ein Computer-Nerd oder irgendwie sowas in der Richtung in der Jugend? Oder?
Ja, ich hatte den ersten Computer mit 6 Jahren zu Hause stehen, okay, weil mein Vater damals als Ingenieur eine Umschulung machte zum Programmierer. EDV-Fachmann hieß das damals. Und alle meine Freunde hatten C64 und wir hatten den ersten XT zu Hause stehen. Ich guckte meinem Vater beim Datenbankprogrammieren zu, weil viel mehr konnte man damit ja auch nicht machen. Na gut, ein paar Spiele gingen aber. Also ich bin mit Computern groß geworden und bin dann auch irgendwie, also 97, als ich anfing mit Politik, das war halt, ich war aus der Schule raus und war endlich frei so. Ne? Also ich, das war für mich so das Größte, dieses nicht mehr dahin gehen zu müssen, wo ich auch eh die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich lerne da nichts fürs Leben. So. Und dann habe ich auf einmal, komme ich ins Internet rein, mein ganzes Leben wusste ich irgendwas, irgendwann kommt sowas so, ne? Weil Ich bin damit aufgewachsen, mir wurde die ganze Digitalisierung versprochen. Ich warte immer noch auf die virtuellen Welten und die fliegenden Autos, ne? Dann gab es natürlich den ersten Echelon-Skandal. Also den Echelon-Skandal, eigentlich den Vorläufer von den Snowden-Enthüllungen schon Ende der 90er Jahre, wo halt klar war, es gibt die globale Überwachung. Die Politik fing an, das Internet zu regulieren. Über die Grünen kam ich auch ganz schnell in Kontakt mit dem Chaos Computer Club. Da hatte ich dann zum zweiten Mal irgendwie ganz viele Leute, die so ähnlich denken wie ich. Und da war halt auch sehr früh klar, also auch wenn mich Themen wie Umweltpolitik und so weiter interessieren, also das, was mich am meisten interessiert, ist halt Politik, Technologie, Internet, Medien, und dann einfach, wie ich halt von klein auf mit Computern groß geworden bin, Knöpfe drücken, gucken, was passiert. Gibt keine Anleitung.
Okay. Also selbst organisiert zu sein, einfach auch im weitesten Sinne, ne? Also in der politischen Arbeit als auch im technischen dann sozusagen. Kannst du dich erinnern, wann netzpolitik.org, wann du die Domain bestellt hast und wann das angefangen hat? Und war das erstmal so eine kleine Idee? Ich schreibe ein bisschen was auf. Wie ist denn das entstanden eigentlich?
Ja, es war so 2002 oder 2003. Da war ich schon in Berlin. In Berlin war ich ein Jahr lang, nachdem ich eine Ausbildung gemacht hatte. Eigentlich wollte ich mal studieren, aber dazu ist es dann nicht wirklich gekommen. Mhm. Und da war die New Economy vorbei und ich war arbeitslos und hatte einen riesigen Spaß, weil das Geld reichte aus, um halt all das machen zu können, was ich wollte.
Woher kam das Geld? Entschuldigung.
Ja, ein Jahr lang nach der Ausbildung in Berlin als Projektleiter in einer neuen Medienagentur arbeiten. Okay. Damals gab es ja noch die Hartz-Debatte und so weiter. Also es reichte halt aus, um irgendwie als 25-Jähriger in Berlin irgendwie ausreichend zu leben und Freiheit zu haben. Und damals war ich halt schon in auch ganz vielen verschiedenen Zusammenhängen aktiv. Und es gab den UNO-Weltgipfel zur Informationsgesellschaft. Kennt keiner so World Summit on Information Society. Das war halt zwischen 2002 und 2005 war die UNO zum ersten Mal über Netzpolitik am Diskutieren. Vollkommen fernab der deutschen Öffentlichkeit, auch generell der globalen Öffentlichkeit. Aber es hatte eigentlich so die Bedeutung wie so im Umweltbereich Kyoto, Johannesburg, diese riesigen irgendwie Umwelt-UNO-Konferenzen. Und wir hatten da so ein zivilgesellschaftliches Netzwerk in Deutschland aufgebaut, den WSIS-Koordinierungskreis, World Summit on Information Society, halt WSIS. Und da fuhr ich dann auch zu den Vorbereitungskonferenzen nach Genf. Genf war der erste Gipfel 2003 und das lief dann so ab. Ich war ja damals Grüne Jugend noch aktiv und Grüne Jugend zahlte halt keine Flüge, stand in der Satzung. Also musste ich irgendwie 15 Stunden mit der Bahn nach Genf fahren, während alle anderen irgendwie über andere Träger irgendwas bezahlt bekamen, dahin flogen. Und ich nahm dann meinen Schlafsack mit, um dann irgendwo bei Freunden, die halt dann über ihre jeweilige Organisation Hotelzimmer geschenkt bezahlt bekam, mich irgendwie neben das Bett mit meinem Schlafsack auf die Erde zu legen. Und deswegen nannte ich dann das Blog, also eigentlich wollte ich darüber schreiben und dann bin ich halt ich suchte ein Content-Management-System und habe halt ein Blog-Software gefunden, wobei Blog ist mir erst ein, zwei Jahre später so bewusst geworden. Ja. Und das nannte ich halt unter der Domain netzpolitik.org Backpacking to World Politics. Mhm. Und schrieb halt einfach, wieso ist so, als so 25-Jähriger auf so UNO-Konferenzen so rumzuturnen, wo man halt ganz viele spannende Leute kennenlernte und wo halt klar war, hier kommen Diplomaten zusammen, die haben keine Ahnung, worum es geht. Es ist zum ersten Mal so, dass Zivilgesellschaft mitmachen konnte, also ein Multi-Stakeholder-Kongress, wo halt vollkommen unklar war, wie sind jetzt diese Regeln, wie funktioniert jetzt dieses Zusammenspiel, wenn da auf einmal sowas geöffnet ist und wo halt jede einzelne Sitzung daraus bestand, mal fest rauszufinden, ob die Diplomaten uns jetzt gleich rausschmeißen oder ob wir sitzen bleiben können. Das war halt auch so Knöpfe drücken und darüber habe ich ja halt geschrieben.
Bist du mal rausgeflogen?
Ja klar, die ganze Zeit, ne? Wenn dann halt Mexiko sagte, also jetzt geht's hier um irgendwas, wir wollen halt nicht, dass oder sonst irgendwer, ne? Das war halt einfach, ja, ausprobieren. Und dann, aber dann mit Leuten wie Richard Stallman, dem Gründer der freien Software, so da drin zu sitzen und mal zu gucken, ja, werden wir jetzt rausgeschmissen oder nicht.
Ja, also das heißt, das hieß erst anders, Netzpolitik, das hatte diesen anderen Titel und du hast das erstmal ein bisschen so persönlich einfach so Erfahrungsberichte da reingeschrieben oder einfach Erlebnisse, die du hattest sozusagen.
Genau, es war quasi tagebuchmäßig von meinen Erlebnissen, so wahlweise rund um diesen WSIS oder damals gab es auch eine große Kampagne gegen Softwarepatente auf EU-Ebene, wo wir dann auch nach Brüssel und nach Straßburg gefahren sind, in die EU-Parlamente und als Nerds Lobbying gemacht haben, auch so irgendwie ohne Anleitung, Knöpfe drückenderweise.
Die Richtlinie ist heißt Lobbying. Also ich meine, ne, man hat da so eine Vorstellung, aber jetzt auch als junger mit 20-Jähriger, was heißt das denn? Bist du dann auf Leute zugegangen, die dann schon irgendwie einen höheren Status haben und hast gesagt, hier, hört mal zu, ich weiß, wie es läuft und du nicht? Oder wie hast du das gemacht eigentlich?
Na, damals, das war halt 2004. Es ging um, oder 2003, es ging um Softwarepatente. 2003 war das, glaube ich. Und dann sind wir waren vernetzt über Wikis und Mailinglisten in ganz Europa und sind dann mit 20 Leuten nach Brüssel gefahren mit Schlafsäcken und Isomatten. Und dann haben wir uns irgendwie ins Europaparlament irgendwie angemeldet als Reisegruppe. Und ich war der Einzige, der jemanden noch von den Grünen kannte, so der Büromitarbeiter war und mittlerweile Minister im Bundesland. Aber dann stand ich da nur und meinte so, ja, hallo, wir sind hier, können wir mal bei euch irgendwie die Sofas da vor der Tür nutzen. Und dann saß man da mit so 20 Nerds. Ich war der Einzige, der irgendwie schon so ein bisschen Politikerfahrung hatte und guckte danach und dachte halt, okay, hier gibt es 630 Abgeordnete, die müssen wir jetzt irgendwie alle kontaktieren. Wir haben jetzt hier aus verschiedenen Ländern Leute. Dann schrieb der erste ein Skript, wie kriegen wir jetzt diese 630 irgendwie aufgeteilt. Es gab ein Telefon, womit dann kostenlos auf dem Flur alle Büros anrufen konnte. Und einer saß dann mit dem Skript und rief dann an und dann hieß es nur so, deutscher Sozialdemokrat hat gleich Zeit. Und wir guckten dann halt, wer ist jetzt kompatibel mit den Argumenten und auch mit der Kleidung und nicht so lange Haare oder sonst wie für jeweiligen und schickten dann die Personen dahin. Dann saßen wir da und keiner hatte da so große Erfahrung, aber dann ging es halt darum, mal zu erklären, warum was überhaupt Softwarepatente sind, inwiefern sie Softwareentwicklung gefährden und dass die eigenen Arbeitsplätze und sonst was gefährden.
Also das Thema erstmal auf den Tisch zu bringen sozusagen, ja, genau. Das war das Ding. Okay. Und haben die euch ernst genommen, also in der Mehrzahl oder wurdet ihr da die
wir
ganze
haben
Zeit
die, irgendwie? Das war die erste Netzpolitik-Kampagne oder auch die erste Nerd-Kampagne, die erfolgreich war, weil diese Richtlinie, die eigentlich gesetzt war, die Softwarepatente in Europa einführen sollte, wo alle großen Unternehmen dahinter standen, hat keine Mehrheiten gefunden in zwei Abstimmungen im Europaparlament. Das war damals ein Riesenerfolg. Da hatte keiner für möglich gehalten. Das war halt eine Open-Source-Kampagne.
Ja, und das habt ihr als Gruppe sozusagen wahrgenommen als den ersten konkreten Erfolg sozusagen. Ja. Hm. Genau, und dann, weil in Bezug auf dich ja eben dieses Blog so wahnsinnig bedeutungsvoll ist oder halt eben so identitätsstiftend vielleicht auch irgendwie, wann hast du das denn sozusagen festgestellt, dass das wirklich jetzt ein wichtiger Kanal wird und dass wirklich, ja, dass halt ganz viele Leute da ihre Informationen herbekommen und so, wie hat sich das denn entwickelt dann in den nächsten Jahren?
Na, 2004 war US-Wahlkampf. Und damals zeigte sich zum ersten Mal, dass halt Internet groß werden kann und eine ganz andere Form von Vernetzung bringt. Es gab damals die Howard-Dean-Kampagne, der wäre beinahe Präsidentschaftskandidat der Demokraten geworden, einfach nur durch das Netz. Also quasi so eine Art Vorläufer der Bernie Sanders-Kampagne von diesem Jahr. Einfach weil ganz viele Leute irgendwie über Blogs sich ähnlich organisiert hatten, wie wir gegen Softwarepatente in der EU. Und dann wurde mir auch bewusst, dass das, was ich da die ganze Zeit am Laufen habe, irgendwie auch ein Blog ist. Und wir hatten damals New Thinking gegründet als Firma, weil wir mussten uns irgendwie Jobs schaffen. Das mit dem arbeitslosen Spaß dabei ging nicht mehr weiter. Und dann hatte ich halt einfach gedacht, ich lasse es mal nebenbei laufen. Und mir ging es halt darum, all die Informationen, die ich vorher immer über Mailinglisten geschickt hatte, wo ich immer dachte, so wenn jetzt jeder, der auf der Mailingliste ist, auch alle interessanten Artikel darüber schickt, dann wird das ganz toll. Was dazu führt, dass ich der Einzige mal war, der irgendwie lauter Leute bespielte mit, das sind spannende Artikel. Und irgendwann dachte ich, kann ich auch quasi in Blogform machen. Hab das so mehr oder weniger als Linkschleuder oder irgendwie, um mal was zu kommentieren, was aber bis dahin eigentlich immer auf Mailinglisten war, in dem Blog gemacht. Und das wurde dann allmählich zu so einem Knotenpunkt in dieser ganzen Debatte. Und ich habe eigentlich den Ort geschaffen, den ich mir immer gewünscht hatte, dass halt einfach an einem Ort alles Relevante aggregiert wird, wo ich auch gerne hingehen würde.
Und wann hast du das Gefühl, dass es das erste Mal so aus dieser wirklich politisch aktiven Blase rausgeht? Also dass es nicht nur euch so als die wirklich so ne, Aktiven betrifft, sondern dass du das Gefühl hast, okay, ich kriege hier irgendwie eine Öffentlichkeit, jetzt gar nicht unbedingt medial, aber dass das halt, dass Netzpolitik und diese ganze Sache in Deutschland auf einmal ein Thema wurde.
Spätestens 2007 mit der Vorratsdatenspeicherung. Ja. Als wir 2007 auf der ersten Großdemo gegen die Vorratsdatenspeicherung mit 15.000 Leuten vorm Brandenburger Tor standen und erstmal ganz verwundert waren, dass es so viele Leute gibt, die sich für so ein Thema interessieren, aber auch klar war, hier hat man jetzt zum ersten Mal auch eine Öffentlichkeit unabhängig von Massenmedien irgendwo hingebracht, einfach nur durchs Netz. Das erst dadurch wurde das ja ein Thema in den Medien. Sonst wäre die Vorratsdatenspeicherung ja irgendwie so durchgewunken worden, hätte keinen interessiert. So einen ähnlichen Effekt gab es dann 2009 mit der Zensursula-Debatte, die ja eigentlich auch so irgendwie durchgerutscht wäre, wenn nicht auf einmal eine Gegenöffentlichkeit im Netz entstanden wäre, die das dann in die Politik und auch in die Medien reingetragen hat, so dass halt klar wurde, okay, da gibt es Phänomene, da gibt es irgendwie eine riesige Anzahl an Menschen, die haben Argumente, damit müssen wir uns jetzt auch mal auseinandersetzen.
Denkst du an diese Zeit ein bisschen wehmütig manchmal zurück, weil das so eine Zeit, also aus meiner Sicht war das so eine Zeit, wo das auch sehr geschlossen war, so diese Netzszene in Deutschland. Sie war noch nicht besonders groß, aber sie hatte so, war noch nicht so ausdifferenziert, hatte ich den Eindruck. Also ist jetzt ein bisschen natürlich oberflächlich betrachtet, es gab natürlich einzelne Strömungen so, aber es war, ich hatte das Gefühl, ich war auch da vom Brandenburger Tor, ich hatte das Gefühl, dass es einfach so eine, dass irgendwie eine Stimme, die jetzt sehr stark wird auf einmal. Hast du das Gefühl, das ist irgendwie anders geworden mittlerweile?
Natürlich ist es anders geworden, aber ich sehne mich jetzt nicht zurück. Ne? Und früher war alles besser, weil wir haben früher auch zu den Zeiten, das war ja nicht das einzige Thema, wir haben ja eigentlich schon die meisten Themen, die heute diskutiert sind, schon vor 10 Jahren, vor 15 Jahren gesehen und die gesellschaftliche Debatte gewollt und keiner hat es interessiert. Die meisten haben nicht mal verstanden, dass sie selbst daran beteiligt sind, davon betroffen sind vor 10 Jahren. Hofften ja noch sehr viele, die jetzt irgendwie vehement in der Debatte drin sind, dass irgendwie das Internet bald hoffentlich wieder weg ist, weil man sich dann nicht damit beschäftigen müsste.
Das waren ja auch immer so diese Sprüche, ne, die dann eben so, das Internet ist bald wieder weg und diese ganze ironische Aufarbeitung sozusagen dieser ganzen Thematik. Wir können ja gleich nochmal so ein bisschen auf diese Themen kommen. Das ist ja, Netzpolitik ist ja wirklich letzten Endes in Deutschland ziemlich mit dir verknüpft, dieser Name. Ich meine, du heißt sogar Netzpolitik auf Twitter und hast dieses Blog und alles. Wie fühlst du dich so als so eine, naja, zentrale Figur, sage ich mal, von einer Bewegung oder von einem Themenbereich? Wie fühlt denn sich das an, dass du damit so identifiziert wirst? Und wie wann hast du das erste Mal wahrgenommen, dass du da auch so eine Person bist, die damit so verknüpft ist, einfach zentral?
Puh, keine Ahnung, wann ich das wahrgenommen habe. Also Wenn man sich damit selbst beschäftigt und selbst reflektiert, dann spürt man natürlich, dass man so eine sehr große Verantwortung mit sich trägt und dass man das halt auch nicht kaputt machen darf und halt auch so eine gewisse Form von Demut einfach zeigen muss. Insofern versuche ich eigentlich immer Menschen zu motivieren, Netzwerke auch zu knüpfen, sich zu engagieren und mich dann auch selbst häufig einfach mal zurückzunehmen. Also natürlich hätte ich auch die ganze Zeit diesen Einzelkämpfermodus fahren können, mich zur Marke entwickeln können oder sonst wie, aber mir war es immer eher wichtig, dass halt die Sache im Vordergrund steht und dass ich gute Leute finde, die ähnlich denken und denen ich halt auch die Freiheit geben kann, sich neben mir zu entwickeln. Weil wir alle dann gemeinsam größer und besser werden und uns gegenseitig irgendwie stärken können, weil letztendlich geht es ja darum, also mein Ziel ist, ich will gesellschaftliche Mehrheiten für eine bessere Netzpolitik und wenn es mir jetzt nur darum ging, irgendwie Geld zu verdienen oder sonst wie, dann wäre ich ganz anders rangegangen, hätte auch ganz andere Sachen gemacht.
Na, es ist ja jetzt im politischen Bereich nicht total selten, dass es Leuten auch wichtig ist, Aufmerksamkeit zu bekommen oder Aufmerksamkeit zu haben auf sich. Das ist ja nochmal ein anderes Thema. Ne? Du kannst natürlich, klar, ist dir das alles wichtig, aber Eitelkeiten spielen im politischen Bereich ja schon auch eine große Rolle. Bist du eitel? Also ist dir das dann schon auch, also freust du dich darüber dann schon trotzdem auch, so wahrgenommen zu werden?
also wenn ich jetzt sage, ich bin nicht eitel, dann würden andere sagen, wahrscheinlich, ja, stimmt. Nee, also wahrscheinlich ist jeder zu irgendeinem Prozentsatz eitel, wobei, also ich bin ganz froh auch, einige sehr gute Freunde zu haben, die aus ganz anderen Bereichen kommen und die mich immer erden und mir immer einfach so Feedback geben oder einfach, wo ich halt weiß, so irgendwie, okay, nicht abheben, ganz normal bleiben und einfach, ja, wenn die Gelegenheit da ist, dass ich irgendwie unsere Themen rüberbringen kann, wofür ich anscheinend auch so ein gewisses Talent habe, dann nutze ich das gern, aber ich muss jetzt nicht die ganze Zeit mich nach vorne schieben und ich muss auch nicht auf jeden Zug aufspringen, da habe ich dann lieber eher so die Gelassenheit zu denken, okay, ich muss nicht immer vorne stehen, aber wenn ich vorne stehe, dann ist auch okay. Oder sagen wir mal, ich muss mich auch erstmal dran gewöhnen, überhaupt vorne zu stehen. Ja, ja. Ich war eigentlich ein relativ schüchterner Mensch und jahrelang habe ich auch irgendwie was vom Stottern irgendwie meine Vorträge gemacht, bis ich halt nach ein paar hundert Malen endlich mal so die Routine hatte und auch die Gelassenheit zu sagen, okay, jetzt mache ich das einfach. Trotzdem stehe ich dann manchmal morgens um 7, wenn ich dann mal alle paar Monate ins ZDF Morgenmagazin eingeladen wurde, in so einer Live-Situation und die Kamera geht an und meine Beine knicken fast weg vor Aufregung.
Was für Eigenschaften sind denn deiner Meinung nach wichtig, um gesellschaftlich wirksam zu sein? Also es ist ja schon so, dass ich glaube, wenn man nur sachbezogen redet und der macht sich keine Gedanken darüber, wie man es präsentiert oder so, dann kriegt man die Leute vielleicht auch gar nicht so. Ich meine, es schwingt einfach eine Menge Psychologie mit, ne? So im Gespräch oder so. Also was hast denn du da? Glaubst du, was kommt dir charaktermäßig jetzt entgegen in deiner Tätigkeit oder was bringst du mit sozusagen, was dafür geeignet ist? Und wo glaubst du, das kann ich irgendwie nicht so gut und das bräuchte es eigentlich auch mehr manchmal in der Arbeit oder so?
Ich weiß nicht. Also ich bin vielleicht dadurch, dass ich meine ganze Kindheit und Jugend mit Systemen gespielt habe, mit Technik gespielt habe, so dieses irgendwie Systeme beobachten, wie funktionieren die und Tasten drücken und ausprobieren und reflektieren und andere Kombinationen testen, also diese ständige irgendwie reflektieren, ob das jetzt irgendwie gut war, nicht gut war, ob es einen sinnvolleren Weg gibt, also so ein analytisches Denken vielleicht. Auf der anderen Seite habe ich halt so ein, also für mich war, als das Internet kam, ein Traum da, der Zugriff auf das Wissen der Welt. Also vorher hatte ich schon alle Lexikas meiner Eltern irgendwie mehrfach durchgelesen und sonst, also es gab die Büchereien irgendwie, die man da hatte, so Schulbibliotheken irgendwie alles durchgelesen. Also alles, was es da so gab und schon irgendwie verzweifelt irgendwie die Frauenzeitschrift meiner Mutter auch, um halt einfach irgendwie Wissen aufzusaugen. Und dann gab es halt das Netz und auf einmal, also diese Faszination, so ständig neue Sachen, neue Sachverhalte, neue Meinungen auch irgendwie zu verfolgen, das zu reflektieren und halt nicht die ganze Zeit zu denken, so ich weiß alles, sondern einfach irgendwie, ich will noch mehr wissen, ich will noch mehr verstehen und dieses Verstehen und dann vielleicht auch in Kombination damit, dass ich halt auch von klein auf irgendwie auch Geld damit verdient habe, den Eltern von Freunden Computer beizubringen, ne? Also und auch diese Gelassenheit, so eine halbe Stunde lang irgendwie Fenster auf, Fenster zu, Fenster auf, Fenster zu, so, bring mal Windows bei und verdiene damit irgendwie 10 oder 10 Mark die Stunde. Also total großartig fand ich das, aber es hat mir halt so eine, auch so von klein auf irgendwie so in dieses komplexe Zusammenhänge erklären.
Und die Geduld zu haben sozusagen, das immer wieder tun zu müssen, weil das ist ja Politik machen. Ne? Also ich meine einfach nicht die Geduld zu verlieren und nicht zu verzweifeln. Das ist eine Sache, du arbeitest dich sozusagen gerne ein, du hast die Geduld. Ich meinte das jetzt aber auch noch ein bisschen in Bezug darauf, was wir vorher gesprochen haben. Also gleichzeitig bist du der das kommuniziert. Ne? Und natürlich im Netz hast du da deine Plattform und so, da bist du sozusagen safe, kannst zu Hause sitzen und das sozusagen in Ruhe oder nicht zu Hause oder Büro sozusagen dann entwerfen oder überlegen, wie du das formulierst. Aber gleichzeitig haben halt eben diese öffentlichen Auftritte zugenommen. So. Und dann hast du ja jetzt schon gesagt, du hättest so ein bisschen Nervositätsproblem gehabt oder hast es zum Teil noch. Würdest du sagen, dass das schon, also gibt's genügend Leute, vielleicht auch mal so im Vergleich zu den USA, in Deutschland, die Problematiken, die eben vorhanden sind, vernünftig präsentieren oder so präsentieren, dass die Leute das sozusagen ernst nehmen und aufnehmen und als wichtig erachten und auch irgendwie engagiert werden.
Ja, also vor allen Dingen auch im Vergleich zu den USA oder zu anderen Ländern. Das ist ja das Absurde, unsere Binnensicht in Deutschland. Wir denken die ganze Zeit, alles scheiße, es gibt kaum jemanden, wir führen die ganze Zeit immer dieselben Debatten. Und dann unterhältst du dich mit Leuten aus anderen Ländern und stellst halt fest, da gibt's so gut wie keinen und da führt keiner irgendeine Debatte. Und du denkst ja halt so, oh Gott, irgendwie ist das so eine komische Binnenansicht. Oder wir denken dann halt, 15.000 Leute haben gegen die Vorratsdatenspeicherung demonstriert. Das waren aber nur 15.000. Wir haben ja 80 Millionen. Das ist ein totaler Reinfall. Und dann guckst du in die USA und denkst dir so, die größte Demo, die in den USA jemals hinbekommen haben, hatte vielleicht 1.000 Leute zu so einem Thema. Und wir denken die ganze Zeit, das ist so groß, weil in den USA einfach, die haben viel mehr Geld für Organisationen. Das heißt, fast jeder, der da aktiv ist, ist sofort irgendwo fest angestellt und hat irgendwie eine eigene Organisation hinter sich, die gut bezahlt ist. Während wir hier in Deutschland sehr viele Netzwerke haben, wo Personen ehrenamtlich irgendwie auch aktiv sind, die halt so als Knotenpunkte irgendwie in einer neuen Öffentlichkeit irgendwie Meinungsbilden dazu beitragen. Also wo eigentlich viel mehr Menschen an diesen Debatten teilnehmen. Natürlich haben wir dann natürlich das Problem der Demografie, dass halt irgendwie mehr als die Hälfte der Bevölkerung oder der Wähler ist über 50, hat davon auch nichts mitbekommen, interessiert sich nichts dafür, stimmt für die Falschen, die dann wiederum die falschen Entscheidungen treffen, weil dann wieder eher diese berücksichtigen. Also natürlich alles da, aber dann unterhältst du dich mit Franzosen, mit Engländern und so weiter und die gucken dich neidisch an, weil sie denken so, wir hätten gerne eure Zustände.
Aber ein Personalisierungsproblem würdest du jetzt auch nicht sehen, dass wir jetzt keine Köpfe haben, die das gut vertreten können, die das sozusagen
ganz viele. Also ich bin auch ganz froh, nicht der Einzige zu sein, sondern einer von vielen so. Und ich bin auch ganz froh, dass wir irgendwie in meiner Redaktion mittlerweile einige haben, die ich teilweise auch am Anfang ein bisschen treten musste, dass die auch mal quasi statt meiner Interviews machen und halt, dass wir halt auch als viele Köpfe wahrgenommen werden, dass halt klar ist, netzpolitik.org ist nicht eine Markus Becketer-Organisation, sondern da bin ich ein Teil davon, aber ich bin auch nur einer neben 10 anderen.
Mhm. Trainierst du eigentlich sowas wie öffentliche Auftritte? Hast du sowas mal gemacht? Hältst du das für sinnvoll? Also wie hast du dich so auf die ersten Male vorbereitet?
Ich war in der 6. Klasse meiner Theater-AG und habe da eine Statistenrolle gehabt, wo ich irgendwie blöd rumstand und noch nicht meine Sprechrolle bekam. Ich habe sonst nie was drin. Also ich habe Hunderte, wenn nicht tausende Auftritte in den letzten 20 Jahren gehabt, von vor 3 Leuten was erzählen bis hin zu Tausenden. Das ist einfach, mir war halt irgendwann klar, okay, das musst du halt zigmal machen, bis du endlich mal diese Gelassenheit hast und auch dieses Selbstbewusstsein bekommt, dass man halt, dass halt Leute einem auch zuhören wollen, dass sie halt nicht dazu genötigt werden, einem zuzuhören. Das kommt dann auch mehr über Feedback, was man halt dann bekommt. Und ist dann irgendwann halt, ja, gut, immer auch reflektiert so. Also das Höchste, was ich an Training hatte, dass ich mir in bestimmten Situationen, wo ich wusste, okay, das war jetzt nicht so ganz optimal, mir dann nochmal angeschaut oder angehört habe, was ich da gesagt habe und dann reflektiert habe und festgestellt habe, okay, das muss ich halt beim nächsten Mal anders versuchen.
Hast du irgendwelche rhetorischen oder identitären Vorbilder in irgendeiner Form? Also, dass du irgendwelche Leute bewunderst, wo du sagst, okay, da gucke ich mir ein bisschen was ab, in rhetorischer Form oder im Auftreten oder sowas.
Früher fand ich Cory Doctorow und Lawrence Lessig ganz großartig. Von Lawrence Lessig habe ich gelernt, Vorträge in Geschichten zu erzählen. Zum Beispiel, also die Präsentation als Geschichten anzulegen und nicht irgendwie einen Bullet Point nach dem nächsten zu bringen, was mir eine ganze Menge geholfen hat. Cory Doctorow finde ich immer noch begnadeten Sprecher. Ich möchte auch eigentlich, also mir ist es noch nicht gelungen, einfach mal auf eine Bühne zu gehen und so ein ganzes Publikum einfach freisprechend eine Stunde lang so einzunehmen. Also da möchte ich mal gerne hinkommen, dass ich auch irgendwie nicht irgendwie Folien und so weiter brauche oder Stichzettel, sondern ich einfach eine Stunde lang druckfrisch was erzählen kann und die Leute stehen dann alle Standing Ovations auf.
Hast du dich schon mal daran erinnert, dass du mal versucht hast, so einen Vortrag ein bisschen so zu planen und ein bisschen mehr das so zu machen und Also
ich habe festgestellt, wenn ich mich mal besser auf Vorträge vorbereite, dann kommen sie auch besser an.
Ja, das ist mit Interviews übrigens ähnlich. Ja, okay. Ja. Also das ist schon so, dass du das Gefühl hast, okay, ich will da noch wachsen, und das ist schon auch ein Fokus, den du als wichtig erachtest, weil ich glaube, das ist das, was ich eigentlich ganz vorhin meinte. Also dass diese Personalisierung ja darüber läuft, dass Leute einfach gut reden können, dass dadurch einfach eben bestimmte Themen auf einmal relevanter angesehen werden. Es geht ja nicht nur um die Sachebene, ne? Es geht einfach darum, wie werden die Leute wahrgenommen. Und das ist ja sicherlich was man in der politischen Arbeit beobachten muss. Wie mache ich das denn jetzt? Wie kriege ich die Leute dazu? Ne? Und dass man es nicht nur über diese Internetschiene macht, dass man da Kampagnen macht oder wie auch immer, sondern dass du sozusagen, ja, und daran hast du schon das Gefühl, dass du da dich drauf konzentrierst und da versuchst, besser zu werden, das über die Jahre. Das war schon so ein Thema.
Ja, also mittlerweile weiß ich halt auch, bei bestimmten Veranstaltungen muss man einfach im Anzug auflaufen, weil sonst wird man halt ganz anders wahrgenommen. Ja, das früher hat sich bei mir alles dagegen gesträubt, so, ne? Und da denke ich mir heute, okay, ich bin jetzt 40, ich bin da pragmatischer, geht mir jetzt nicht darum, dass ich jetzt noch als sonst wie wahrgenommen werden muss. Wenn halt klar ist, ich kriege meine Sachen besser rübergebracht, wenn die Leute nicht abgelenkt sind von meiner Kleidung, dann ziehe ich mir halt einen Scheißanzug an.
Ja. Jetzt müssen wir auf ein Ding natürlich eingehen, da kannst du wahrscheinlich kaum noch hören. Im letzten Jahr kam raus, dass es Ermittlungen gegen euch gab, gegen Netzpolitik wegen Landesverrats, was ja ein wahnsinniger Begriff war. Kannst du mal noch ein bisschen erzählen, also für die Leute, die das irgendwie nicht so richtig, ich meine, das konnte man kaum nicht mitkriegen, aber dass du mal erzählst, worum ging es denn da eigentlich? Und dieses Landesverrat-Ding ist ja wirklich nichts, was irgendwie regelmäßig bemüht wird, dieser Begriff, ne?
Ja, wir hatten Anfang letzten Jahres in zwei Artikeln Auszüge aus Haushaltsplänen des Verfassungsschutzes veröffentlicht, samt einer Einordnung und Berichterstattung, dass halt zwei Jahre nach Start der Snowden-Enthüllungen der Verfassungsschutz massiv die Internetüberwachung ausbaut, eine Rasterfahndung in sozialen Medien machen darf und das Geld dafür bekommt. Und dass das irgendwie so eine gleiche Diskrepanz zwischen irgendwie der gespielten Empörung und irgendwie der, wir haben ja mit nichts zu tun, der Bundesregierung nach den Snowden-Enthüllungen war, und haben das halt veröffentlicht und hatten die Hoffnung, dass eine große Debatte stattfindet, zumal der Verfassungsschutz über das damals laufende Verfassungsschutzgesetzreformvorhaben und so weiter noch mehr Befugnisse bekommen sollte. Das hat nur keinen interessiert.
Und du hast jetzt aber auch gerade gesagt, das haben wir halt veröffentlicht. Also ich meine, da kann man ja auch da sitzen, da kann man ja auch Blut und Wasser schwitzen in dem Moment, ne? Also ist wie lange habt ihr denn darüber nachgedacht, das zu tun? Also das wird
ja, wir haben da natürlich irgendwie 2-3 Wochen recherchiert, aber es war halt klar, wir veröffentlichen das, und es war halt irgendwie klar, wir sind in Deutschland, sowas muss man veröffentlichen dürfen, und auch im Original, also nicht nur draus zitieren, sondern auch die tatsächlichen Papiere online stellen, weil wir der Meinung waren, okay, wenn wir jetzt nur daraus zitieren, dann kann sich der Verfassungsschutz auch überall hinstellen und sagen, ja, das stimmt alles gar nicht. Sondern wenn wir halt die Beweise auf den Tisch legen und sagen so, hey, darüber reden wir, und ihr könnt unsere Arbeit hinterfragen, ihr könnt uns kontrollieren als Journalisten, wir geben jetzt einfach mal die Kontrolle ab. Dachten wir, das hilft uns oder sichert uns auch ab in der, sagen wir mal, in der öffentlichen Debatte. Und das Größte, was wir befürchteten, war halt eine Urheberrechtsverletzung und Abmahnung. Deswegen hatten wir uns da auch keine großen Gedanken gemacht. Und der zweite Artikel, der ist auch noch total irgendwie, hat kein Schwein mehr interessiert. Den haben wir morgens um 9 Uhr online gebracht und dachten jetzt, na okay, der erste, der ist schon ein bisschen versandet, aber jetzt kriegen wir die Debatte. Mhm. 10 Minuten später verkündet unser Justizminister auf Twitter, dass er gleich die Vorratsdatenspeicherung wieder einführen wird. Und wie das immer so ist, alles konzentriert sich nur auf die Vorratsdatenspeicherung. Unser Artikel total irgendwie keinen mehr interessiert. Und dann Monate später erfahren wir über einen Deutschlandfunk-Beitrag von einem Deutschlandfunk-Journalisten, der eine ziemliche Nähe zum Verfassungsschutz hat, dass irgendwie der Verfassungsschutz gegen Quellen von uns ermitteln würde. Es hieß auch nochmal um Online-Medium, aber es war klar in der Geschichte, wir sind damit gemeint, weil kein anderes Online-Medium hat in den genannten Monaten solche Dokumente veröffentlicht.
Aber apropos Quellen, also ihr habt das zugespielt bekommen von der Quelle sozusagen. Also ihr habt, oder wie seid ihr denn da?
Ja, ist vom Himmel gefallen, ja.
Ja, genau, ist vom Himmel gefallen, okay. Und das heißt, also die haben, ihr habt ja diese Quellen nicht offengelegt sozusagen, sondern es wurde mitgeteilt, okay, gegen Quellen wird ermittelt. Aber ihr wusstet ja wahrscheinlich auch nicht gegen wen oder woher wissen die das oder so. Das war euch irgendwie nicht klar.
Es war klar, also gegen Quellen von uns wird offensichtlich ermittelt. Der Generalbundesanwalt ist dabei. Und wir dachten erstmal, okay, Generalbundesanwalt, den kennen wir irgendwie auch aus dem Fernsehen. rufen wir mal irgendwie bei Leuten an, die davon Ahnung haben. Da haben wir mal so DJV und so, also Journalistenverband und so weiter, ganzen Justiziare angerufen, mal nachgefragt, so passiert das eigentlich häufiger, so ein Generalbundesanwalt wegen irgendwie sowas ermittelt. Wir sind Blogger, wir haben normalerweise nicht Kontakt damit. Alle so, oh, das klingt aber irgendwie nicht so gut. Und es war aber unklar, was da genau passiert. Es war klar, irgendwas läuft da. Keiner wollte uns was mitteilen, weder Generalbundesanwalt noch Verfassungsschutz und so weiter. Und dann 3 Wochen später kriegt man auf einmal ein Schreiben, wo der Generalbundesanwalt uns offiziell mitteilte, dass er seit Monaten mit dem Bundeskriminalamt gegen uns und unsere Quellen wegen Landesverrats am Ermitteln war. Und du kriegst halt so ein Schreiben übermittelt vom Briefträger, gibt dir das so, komisches Schreiben, Generalbundesanwalt, aha, machst auf, ne, steht da halt Ermittlungen wegen Landesverrat. Und du denkst erstmal so, Landesverrat?
Das hat er wahrscheinlich sofort gegoogelt.
Ja, natürlich. Ne? Ja. Erstmal gegoogelt, dann unseren Juristen angerufen, so, ja. Kannst du uns das mal erklären? Ja. So, und dann irgendwie war halt klar, so, das ist Spiegelaffäre. 1962 gab es schon mal so einen großen Fall, ja. Wo damals die Bundesrepublik sich veränderte, weil halt Franz Josef Strauß gegen irgendwie unliebsame Berichterstattung im Spiegel vorgehen wollte. Und dann also das war halt der große einzige Fall zu Landesverrat und Journalismus irgendwie in Deutschland. Es gab nochmal 1983 irgendwie einen anderen Fall mit konkret, die irgendwelche Geheimdienstinformationen veröffentlicht hatten. Das gibt es aber auch nur einen halben Satz bei Wikipedia. Und wir haben dann das gemacht, was wir am besten können. Wir haben erstmal diesen Brief eingescannt und online gestellt und gesagt, ja, keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall scheint er gegen uns zu ermitteln und wir brauchen jetzt mal Feedback, was wir da machen sollen.
Also weiterhin so eine Art transparente Punk-Attitüde, so ein bisschen zu sagen, so hier geht's raus, guckt mal, wissen wir jetzt auch nicht sozusagen.
Ja, und wir wussten halt auch, dass halt Öffentlichkeit uns schützt. Also wir sind ein ganz kleines Blog, wir saßen damals zu 3,5 Stellen da.
Ja,
und
also Öffentlichkeitsschutz im Sinne von, wenn es öffentlich skandalisiert wird, dann können die nicht machen, was sie wollen sozusagen. Also schon letzten Endes ein Misstrauen gegenüber dieser Behörden, dass die jetzt nicht einfach willkürlich euch irgendwie einschüchtern oder rechtlich eindosen irgendwie. So, ne?
Also wir haben das schon eingeordnet natürlich. Ja. Es gab schon ein halbes Jahr vorher, bevor wir diese Sachen veröffentlicht hatten, da haben wir schon ein Jahr lang aus dem Geheimdienstuntersuchungsausschuss berichtet. Und es gab schon im Herbst 2014 ein Schreiben des damaligen, jetzigen Bundeskanzleramtsministers Altmaier an die Abgeordneten des Geheimdienstuntersuchungsausschusses, dass wenn die noch weiter Informationen an, namentlich Netzpolitik, Süddeutsche und Spiegel liegen, es zu Anzeigen und Ermittlungen kommen würde. Damals soll Merkel verhindert haben, dass da noch mehr raus passierte, aber das war damals schon klar, okay, das haben alle Journalisten in diesem Bereich so als Warnschuss gesehen, nach dem Motto, so beim nächsten Mal schießen wir scharf und auch als Einschüchterungsversuch. Und dann kam dann halt ein halbes Jahr später gegen uns, nicht mehr gegen Spiegel oder gegen die Süddeutsche, die halt auch irgendwie in der Zwischenzeit noch geheime Informationen veröffentlicht hatten, aber auch nur zitiert hatten. Also kam gegen uns der Schuss und dann war halt klar, okay, das ist ein Einschüchterungsversuch und nicht nur wir sind damit gemeint, eigentlich alle, die in diesem Bereich kritisch arbeiten, unabhängig arbeiten, quasi diesen Überwachungskomplex auf die Finger schauen, werden damit irgendwie erreicht werden. Und wenn die damit durchkommen gegen uns, haben wir erstmal ein massives Problem, weil es waren da 2 Jahre Gefängnis mindestens im Spiel bis hin zu lebenslänglich. Meine Mutter konnte 2 Wochen lang nicht schlafen, obwohl ich die ganze Zeit meinte, Mama, keine Panik, wir haben alles unter Kontrolle. Mhm. Aber es war halt klar, wenn die gegen uns damit durchkommen, dann wird jeder andere auch eingeschüchtert sein und sich das nicht mehr trauen, irgendwie bestimmte Sachen zu thematisieren.
Ja, und natürlich muss man da Taktik unterstellen, dass sie euch ausgewählt haben, weil ihr seid die Kleinsten und im Zweifel ist Skandalisierungspotenzial am kleinsten, weil ihr, die SZ ist einfach eine andere Nummer sozusagen.
Genau, möglicherweise haben sie sich aber auch genau deswegen unterschätzt, dass halt genau in diesem Fall halt so eine David-gegen-Goliath-Situation rauskam. Und da hatten wir schon Erfahrung mit, wir hatten 2009 mal, als die Deutsche Bahn ihren Überwachungsskandal hatte, ein Protokoll, ein internes Protokoll damals veröffentlicht und die waren so blöd, uns eine Abmahnung wegen Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen mit 4 Tagen Reaktionszeit zu schicken, wo wir natürlich auch erstmal diese Abmahnung online gestellt haben, weil uns klar war, wir haben ja 4 Tage Zeit, das runterzunehmen. Bis dahin haben wir das Protokoll überall verteilt durch unsere Leser. Und damals hatten wir halt schon Erfahrung, David gegen Goliath, der böse Medorn gegen die kleinen Blogger, wie funktionieren diese medialen Mechanismen, wie funktionieren diese Solidarisierungswellen und dass das uns schützen kann als kleines Blog ohne eigene Rechtsabteilung und Justiziariat.
Mhm. Landesverrat, ich fand es ja auch wirklich erstaunlich, also aus einer Laiensicht, dieser Begriff ist schon so krass, ne? Also man hat das Gefühl, wieso gibt's sowas eigentlich?
Also das ist so ähnlich, wie Jan Böhmermann feststellte, dass es noch im Strafgesetzbuch die Majestätsbeleidigung
gibt. Ja.
Das ist halt, Landesverrat war halt vor allen Dingen Weimarer Republik Nazizeit ein massives Problem, dass halt alle die, also es gibt von Erich Kästner den ihm zugewiesenen Spruch oder so, ich weiß nicht, ob er es tatsächlich war, irgendwie es muss erstmal Landesverrat genannt werden, was andere Freiheitskampf nennen oder irgendwie so. Also es war ein massives...
So eine erzwungene Solidarität mit deinem Staat eigentlich. Und die ist irgendwie da anscheinend durch so ein Gesetz auf irgendeine Art und Weise, oder?
Ja, es war halt einfach irgendwie so ein ja, also im Moment wird halt, es gab halt nochmal so Fälle von Landesverrat in Bezug auf Nicht-Journalisten, wenn halt in den letzten Jahr, da gab es dann so einzelne BND-Agenten oder sonst wie, die halt dann quasi... fremden Geheimdiensten, fremden Mächten Informationen zugänglich gemacht haben. Und bei uns war die Argumentation, wir haben irgendwie interne Haushaltsunterlagen online gestellt und daraus können sich jetzt fremde Mächte informieren und
aber gleichzeitig sind die Journalisten, ist ja so. Also ich meine, Journalisten, freie Presse, also das kannst du ja mal dagegen halten. Haben die euch euren Journalistenstatus abgesprochen? Also, oder haben sie euch schon, also war das ein Thema?
Ja, das ist die spannende Frage, ob sie das irgendwie unterschätzt haben, weil es gab eigentlich zudem, als es dann groß wurde, es gab eigentlich nur die FAZ, die ganze Zeit uns diesen Journalismusstatus absprechen wollte, weil Pressefreiheit hat uns geschützt die ganze Zeit, ne? Und hätten wir das nicht gehabt, dann wären wir natürlich irgendwie die unverantwortlichen Aktivisten, die einfach mal irgendwas ins Netz stellen. Aber Pressefreiheit ist ein sehr hoher Wert und alle anderen Medien, denen war klar, wir sind Journalisten. Ich meine, jeder kann sich Journalisten nennen, aber ich hatte einen Zugang zur Bundespressekonferenz. Nicht jeder wird Mitglied in der Bundespressekonferenz. Wir hatten Bundestagsakkreditierung als Journalisten. Das ist auch äußerst schwierig zu bekommen. Wir haben diverse Journalismuspreise bis dahin gewonnen. Also für alle war klar, wir sind Journalisten. Und vor Gericht hätten wir die ganze Zeit...
darauf berufen, dass das ja euch so definiert
sozusagen. Also es war halt, also außer der FAZ, die halt als sehr geheimdienstnah und konservativ und so weiter gilt, waren halt der Meinung, alle mit der Meinung, wir sind Journalisten, wir stehen unter dem Schutz der Pressefreiheit und kann halt sein, dass halt die beim Generalbundesanwalt und beim Verfassungsschutz im ähnlichen Milieu wie die FAZ-Politikabteilung dachten, das müssen wir jetzt nicht berücksichtigen, das sind halt keine richtigen Journalisten und dagegen geht das.
Aber das war sozusagen das zentrale Gegenargument, an der sich dann sozusagen das entwickelt hat, dass dieser Vorwurf fallen gelassen wurde, oder? Kann man das so
festmachen? Ja klar, abgesehen davon, dass halt klar war, das ist unverhältnismäßig und es ist eigentlich rechtens, was wir da gemacht haben. Und es wurde zum Beispiel bei Landesverrat, musste eine Motivation vorliegen, die Bundesrepublik gefährden zu wollen. Und wir haben die ganze Zeit gesagt, so ey, unsere Motivation ist, wir wollen eine bessere Bundesrepublik Deutschland, wir wollen eine bessere Demokratie haben. Und wir haben gerade mit den Enthüllungen kritisiert, dass hier andere eigentlich am Ast unserer Demokratie sägen, indem sie halt Überwachungsmaßnahmen irgendwie im Geheimen auf die Bahn bringen, die halt unsere Freiheit weiter einschränken.
Hattest du das Gefühl, dass aber das grundlegende Thema, um was es eigentlich in dem Artikel ging, ist dann wahrscheinlich aber irgendwie auch ein bisschen untergegangen, ne?
Es gab auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit auf das Thema als
David gegen
vorher.
Ja,
als vorher.
Ach so, ja.
Ne? Also weil vorher hat es kaum einen interessiert.
Ja.
Es war wahrscheinlich kein Zufall, dass dieser Deutschlandfunk-Artikel, der zum ersten Mal 3 Wochen, bevor wir diesen Brief bekamen, irgendwie da mitteilte, einen Tag nachdem im Bundestag das Verfassungsschutzgesetz reformiert wurde, quasi das über diesen verfassungsschutzfreundlichen Journalisten geleakt wurde. Mhm. Weil dann war halt klar, egal was jetzt kommt, es gefährdet nicht mehr dieses Gesetz, was unsere Intention war, da uns einzumischen, nämlich zu sagen, so, hey, da wird mehr Überwachung beschlossen, kein interessiert's.
Ja. Gut, also du erzählst das ja immer und das habe ich schon die ganze Zeit so bemerkt, als ich diese ganze Geschichte verfolgt habe. Das haben auch schon viele Leute gesagt, mit denen ich darüber gesprochen habe, dass ihr immer so eine lockere Ausstrahlung habt da. Ne? Also du erzählst das so, du lachst auch drüber und diese Haltung, so, dann haben wir es halt öffentlich gestellt, dann gibt es schon genug Druck oder so. Aber also ist euch nicht der Arsch auf Grundeis gegangen?
Eigentlich nicht. Hm. Also das war einfach zu surreal. Das war jetzt so klar, also wir berichten auch die ganze Zeit darüber, was in anderen Ländern, Journalisten, Bloggern passiert in repressiven Regimen und wir dachten so, wir wohnen in Deutschland, also wenn wir in Deutschland 2016 wegen sowas ins Gefängnis kommen oder ernsthafte Probleme bekommen, dann leben wir in einer ganz anderen Realitätsblase. Das kann einfach nicht sein. Und es war auch klar.
Und das haben euch auch eure juristischen Berater eigentlich schon so gesagt.
Klar, es war halt klar. Also der Vorsatz muss da sein. Und dann konnten wir uns zurücklehnen und sagen, also auf das Gerichtsverfahren, da sind wir mal gespannt, wenn wir mal erklären, irgendwie, was ist unser Vorsatz durch diese Enthüllung, unsere Demokratie zu schädigen.
Mhm. Es gibt dann ja, also wenn du so angeklagt wirst oder so gegen dich ermittelt wird, hast du dann mal gedacht, okay, jetzt beobachten die mich vielleicht nochmal anders, als ich es vorher gedacht habe. Also war für dich auf einmal Thema, okay, werden wir hier abgehört, werde ich privat irgendwie anders überwacht? Gab es dafür Anhaltspunkte? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
Ja, tatsächlich. Also uns bis dahin war das eher was Abstraktes. Natürlich war uns klar, also auch, ich meine, wir berichteten über Snowden-Enthüllung und so weiter. Nee, seit 15 Jahren machte ich da schon Anti-Überwachungspolitik, dass irgendwie ein Netz komplett überwacht wird. Aber man hatte trotzdem immer noch das Gefühl, man lebt in einer Demokratie und es gibt ja keine einzelnen Überwachungsmaßnahmen gegen uns. Das kann nicht sein. Aber seitdem bin ich viel vorsichtiger geworden, weil ich, also wenn man mal erlebt hat, dass er einfach im 3 Monate lang gegen einen ermittelt wurde, bevor man da überhaupt was mitbekam und wenn man auch einfach mal nachgesehen hat, was ist eigentlich alles erlaubt und das nur durchs Bundeskriminalamt und wenn halt keiner genau weiß, was hat eigentlich der BND in der Verfassungsschutz parallel gemacht, wenn die Bundesregierung auf der einen Seite sagt, keine Panik, die Dienste haben die nicht überwacht, auf der anderen Seite aber dieselbe Bundesregierung mehrfach der Lüge in dieser Sache überführt wird. Und wenn man auch mitbekommt, was es alles für Geheimdienstskandale in den letzten Jahren in Deutschland gab, NSU ist da nur das größte Sumpf, wo jeden Tag irgendwas, sowas einer Demokratie nicht würdiges rauskommt, dann wird man extrem vorsichtig. Ich bemühe mich aber trotzdem noch, nicht zu paranoid zu werden, sondern einfach nur so, okay, vorsichtig zu sein, was man wo, wie kommuniziert, sehr viel Wert auf IT-Sicherheit zu legen.
Ja. Okay, aber das war schon so ein Moment, der dich dann nochmal aufmerksamer gemacht hat, dass bis heute reicht sozusagen. Merkt man ja, du denkst jetzt immer noch darüber nach sozusagen über dieses Thema. Man kann sich erinnern, habt ihr auf einmal da gesessen und gedacht, sag mal, scheiße, werden wir jetzt irgendwie nochmal anders abgehört? Müssen wir uns jetzt irgendwie anders verhalten?
Nee, also
abseits davon jetzt irgendwie Signal zu benutzen oder irgendwie sowas, ne? Also sondern einfach wirklich so, wie weit geht denn das? Ne?
Ja, also natürlich also saßen wir da und dachten uns so, müssen wir jetzt mal unser Büro nach Wanzen durchsuchen.
Habt ihr das gemacht?
Sag ich nichts. Mhm. Also auf jeden Fall bist du auf einmal so mit sowas konfrontiert und auch klar ist, können wir jetzt unseren Rechner noch trauen? Kann man Rechner einfach mal so da stehen lassen? Muss man nicht irgendwie mal sich Gedanken machen, wie können wir das Büro besser absichern? Und das mit unseren sehr beschränkten finanziellen Möglichkeiten. Andererseits, okay, ja, muss man halt offensichtlich mit leben. Wäre schöner, wenn ich mich total zurücklehnen könnte und sagen könnte, also in Deutschland passiert investigativen Journalisten überhaupt nichts, aber dann wäre man wahrscheinlich halt auch zu naiv.
Ja, es geht halt jetzt auch einfach mehr um die Gedankenwelt, die dann so bei dir entsteht. Ne? Also ich meine, so funktioniert es ja auch zum Teil. Hast du auch im Privaten darüber nachgedacht oder hast du wirklich, weil du jetzt gerade immer Büro gesagt hast, aber hast du zu Hause gegessen und hast gedacht so, Telefon, also, ne?
Ja, das ist
welche Dimension hatte das sozusagen? Das
ist tatsächlich so die Schablone im Kopf, ne? Wenn man halt auf einmal feststellt, kann ich jetzt noch mit meinen Eltern telefonieren? Also kann ich noch so offen telefonieren, wenn man auch klar ist, so, ich habe ältere Verwandte, die schreiben mir gerne irgendwie in E-Mails, was sie gerade getan haben, so Tanten, Onkels und so weiter. Und dann ist man eigentlich total glücklich, dass die 80-Jährigen einmal auf einmal E-Mails schreiben. Und dann denkt man sich die ganze Zeit, ich kann den jetzt nicht zurückschreiben, weil meine Daten stehen alle in irgendwelchen Selektorenlisten, über die wir die ganze Zeit berichten. Und irgendwo werden Akten, also virtuelle Akten über all das, was ich unverschlüsselt und auch alles, was ich verschlüsselt schicke, angelegt, weil das ist leider die Realität 2016. Und dann denkt man so, ja, was kann ich machen? Ich kann jetzt nicht mehr meiner 80-jährigen Tante irgendwie E-Mail-Verschlüsselung irgendwie am Telefon erklären. Die wohnt auch am Ende der Republik, die sehe ich eigentlich kaum. Und wenn, dann sehen wir uns bei meinen Eltern. Oder? Also, wo ich denke so, ja, muss ich jetzt irgendwie die E-Mails an dich irgendwie ausdrucken, in Papier, Briefumschlag schicken und dann zuschicken, was halt eigentlich total blöd ist. Aber auf jeden Fall fühle ich mich dann besser, dann kann ich dir wenigstens was erzählen, was in meinem Leben vorgeht. Aber dann schreibt die mir per E-Mail zurück. Ne? Also,
schreib's ja nicht und E-Mail,
darauf, du bist doch der Junge. Nimm darauf Bezug. So. Ja.
Oh Mann. Aber hat dir das Angst gemacht oder hatte ich das eher nachdenklich? Also einfach so ein bisschen.
Es hat ja, eher, sagen wir mal, motiviert weiterzumachen. Mhm. Also das ist eher, sagen wir mal, auch diese ganzen Landesverratssachen. Wir haben uns ja nicht einschüchtern lassen. Das war dann eher so eine jetzt erst recht. Also jetzt, wir wollen nicht in so einer Demokratie leben, wo sowas möglich ist. Wir wollen nicht in einer Demokratie leben, wo einfach alles Digitale gespeichert, gerastert wird und die einzige Frage noch bleibt, wird das für immer gespeichert und wann wird das mal gegen uns verwendet?
Hm. Wurdet ihr eigentlich jemals, also ich meine, es gibt ja so diese Entwicklung, dass einfach Leute, diese ganze Hasskommentarentwicklung und das, was einfach Thema ist seit vielen Monaten, werdet ihr eigentlich manchmal oder wurdet ihr manchmal in irgendeiner Form bedroht oder sowas in der Richtung? Also ist das so ein Politikfeld, wo sowas eigentlich passiert?
Wir haben vergleichsweise Glück gehabt. Also generell, also mir ist das schon häufig passiert, aber mir ist auch bewusst, wenn ich eine Frau wäre, hätte ich ein massives Problem in meiner Stellung, als öffentliche Person so. Ne? Und als Mann ist man ein bisschen abgesichert, aber natürlich gibt es dann immer wieder, in den letzten Jahren gab es dann irgendwelche Empörungswellen, die einen, wo man das Gefühl hat, irgendwie schuldlos getroffen hat, wo auf einmal irgendwelche, jeder, der das mal beobachten konnte, weiß halt, da rotten sich auf einmal Leute zusammen, wo man das Gefühl hat, das sind einfach, weiß ich auch nicht, schlecht gelaunte Leute, die ja halt überhaupt gar nicht bewusst ist, was sie anstellen und dann auf einmal irgendjemand überschütten mit Hass. Also wir hatten das letztes Jahr während der Landesverratssachen, da hatten wir auf einmal, wir hatten ja die ganze Zeit Medien bei uns im Büro stehen und auf einmal stand, und die hatten sich alle angemeldet und auf einmal stand Russia Today bei uns im Büro ohne Anmeldung und fing an loszufilmen. Und ich dann irgendwie, wer sind denn sie? Wo kommen sie denn her? So, ne? Russia Today. Und dann dachte ich so, wir lassen uns hier nicht von Russland zum Thema Pressefreiheit instrumentalisieren, während bei ihnen Journalisten erschossen werden und im Knast landen für was wir machen. Und haben ja draußen. Die
standen bei euch in der Tür mit der Kamera.
Die waren schon im Büro drin. Ne? Also ich war da gerade am Telefonieren so und fing an zu filmen. Und dann habe ich die rausgeschmissen, habe das halt auch getwittert. Und auf einmal hatten wir dann so ein Querfrontproblem, so dass halt von den Nachdenkseiten bis zu den ganzen rechten Russia Today Fans Leute irgendwie dann auch im Minutentakt bei uns anriefen, uns voll anbrüllten. Einen Tag war ich gar nicht da, ging Konstanze mal ans Telefon und meinte so, ich rufe die ganze Zeit irgendwelche Spinner an, die brüllen erstmal rum. Wenn ich dann sage, ich bin nicht Markus Becker, dann liegen die auf. Also das war halt echt ein Problem. Die warfen dann mit ihren Verschwörungstheorien. Dann waren wir auf einmal irgendwie, dass diese Landesverratssachen mit Merkel ausbaldowert wurden als Verschwörungstheorie, damit Merkel gut dasteht und wir gut dastehen und die armen Russen. Und auf einmal wurde man noch für den Ukraine-Konflikt irgendwie mit irgendwelchen Fake News, Verschwörungstheorien verbandelt. Und dann hast du halt, siehst du halt, da gibt es irgendeinen wirren Verschwörungstheoretiker, der wirft dir jetzt, also der legt dir tatsächlich jetzt den Ukraine-Konflikt, weil du vor 15 Jahren bei der Grünen Jugend warst und irgendwie du bist auf einmal im Spinne des Netzes der Grünen bei Ukraine und sonst wie. Und das wird gerade tausende Male über diese Anonymous rechte Deppenseite auf Facebook geteilt und geglaubt. Ja. Also das war, eigentlich haben wir diese Fake News Sache schon ein Jahr vorher so live miterlebt. Aber es war dann auch so, also wir hatten Glück, nach 4 Tagen war alles vorbei und
geht ja noch. Aber das ist ja sowieso so ein schwieriges, so ein komplexes Ding, ne? Also einerseits, wir haben gerade darüber geredet, dass bei dir so ein, auf einmal dieser Gedanke aufkam, okay, vielleicht werde ich hier doch überwacht oder so, ne? Und das ist ja auch sehr nah vielleicht, also dieses Denken an solchen Verschwörungsleuten, ne? Das vermischt sich dann so komisch. Die nehmen das dann zum Beispiel vielleicht wieder als so eine Argumentation für ihre Argumentation, ne? Also das finde ich wahnsinnig kompliziert, dass es da so eine, dass diese klare Haltung, diese klare Kritik vorher oder diese vernünftige Sichtweise auf einmal so übernommen wird und in so einen queren Kontext gestellt wird und so. Es gab es ja eigentlich, ich hatte auch den Eindruck, dass es diese Freiheit statt Angst-Demo, die lange Zeit hier in Berlin stattgefunden hat, die auch so ein bisschen übernommen wurde von Leuten, wo man dachte, so, was habt denn jetzt ihr für schräge Theorien? Also nicht, vielleicht nicht übernommen, aber das ist, da haben sich so Leute so reingemischt, ne? Das ist, finde ich, also wahnsinnig schwierig.
Also wir sind ja ganz gut verbandelt mit dem Chaos Computer Club und kriegen halt mit, was so beim Chaos Computer Club aufläuft und was bei uns aufläuft. Und manche bei uns haben das Gefühl, dass halt bei uns mittlerweile es viel schlimmer geworden ist als beim Chaos Computer Club. Dass man glaubt gar nicht, wie viele Leute glauben, dass sie Wanzen im Kopf, Chips im Kopf haben und all solche Phänomene. Also man glaubt gar nicht, wie viele Bundestrojaner oder Staatstrojaner im Umlauf sind, während wir halt so genau wissen, okay, ist alles so ein bisschen aufwendig, ist auch teuer, so ein Staatstrojaner irgendwie, also auch bürokratisch, das würden die, wenn, also selbst wenn die das gegen uns einsetzen würden, das wäre halt so ein Overhead, das können die auch nur ein paar Mal machen, weil das darf man auch nicht zu oft einsetzen, das darf man nicht auffallen und sonst wie.
Ja, weil aber, ihr wisst, wie es läuft,
genau,
wie es abzulaufen.
Aber wenn man halt echt alle 2-3 Tage irgendeine verwirrte Person bei sich im Büro stehen hat, die sich gerade selbst eingeladen hat und dann irgendwas erzählt und man das Gefühl hat, okay, wir haben offensichtlich in Deutschland zu wenig psychiatrische Hilfe. Also wir haben zu viele Menschen, die offensichtlich Probleme haben, aber von unserer Gesellschaft alleine gelassen werden damit und die sich in so eine Gedankenwelt aus Verfolgungswahn und sonst wie hereinsteigen und dann auch natürlich auch die ganze Zeit diese Berichterstattung mitbekommen, die ja real ist, ne? Dass halt einfach irgendwie alles überwacht wird im Kampf gegen Terrorismus und dann auf einmal das Gefühl haben, die wären nochmal so besonders überwacht, weil sie natürlich so eine leichte egozentristische Welt sich dann mit ihrem psychischen Problem haben und das.
Ja. Habt ihr darüber nachgedacht, dass ihr vielleicht anders kommunizieren wollt ein bisschen oder dass ihr euch da ein bisschen anpassen wollt, um sowas sozusagen so einer Sache ein bisschen vorzubeugen?
Na, wir haben uns wir gehen sehr bewusst und auch verantwortungsvoll mit unserer Berichterstattung um. Wir können natürlich nicht die ganze Zeit immer vom Untergang des Abendlandes warnen und am nächsten Tag ist halt nichts passiert, ne? Obwohl man natürlich klar ist, okay, man muss halt manchmal Leute echt in den Arsch treten und das muss man halt irgendwie
dosieren, ne?
Dass sie auch mal aktiv werden, weil gerade ist hier eine Entscheidung, die könnte auch tatsächlich was Schlimmes geben. Aber ansonsten zeigen uns halt diese ganzen verschwörungstheoretischen Seiten immer und auch diese ganzen Zuschriften, die wir aus dieser Richtung enthalten, dass wir halt sehr genau, sehr bewusst mit unserer publizistischen Verantwortung umgehen müssen und dass wir halt eine sehr große Verantwortung haben, da draußen nicht jetzt irgendwie einen Haufen irgendwie Trollhorden gegen einen Politiker loszuschicken, der jetzt gerade mal irgendwie eine aus unserer Sicht zwar nicht schönen Meinungsäußerungen, aber in einer Demokratie legitimierten politischen Meinungsäußerungen gemacht hat. Also wenn man halt mitbekommt, dass man irgendwie als erstes Medium über tatsächlich irgendein Politiker irgendwas gesprochen hat und auf einmal irgendwie in den Kommentaren die ersten Leute mit einem Hass auf diese Person anfangen, dann kriegt man halt einen Schock und weiß halt so, okay, wir haben eine Hammerverantwortung, ja. Der müssen wir auch gerecht werden, weil sonst machen wir uns halt mitverantwortlich, dass da diese Hasswellen quasi unsere Demokratie gefährden, weil einfach Leute sich dann nicht mehr trauen, ihre Meinung frei zu sagen. Und das ist ja doch das Absurde, dass halt viele dieser Personen mit diesem Hass sich auf die Meinungsfreiheit berufen, aber mit ihrem Hass geradezu die Meinungsfreiheit von ganz vielen anderen beschränken. Und das ist mir ein Anliegen, dagegen vorzugehen.
Mhm. Nochmal ein kleiner Bogen zurück zu diesem ich habe jetzt hier den Satz stehen, ich habe doch nichts zu verbergen. Ein Klassiker. Wenn dir im Leben Menschen begegnen, die sowas sagen, wie machst du denen klar, dass es vielleicht doch so ist, dass sie was zu verbergen haben? Und hast du denn überhaupt das Gefühl, ich frage das jetzt bewusst ein bisschen dumm, dass wirklich jeder was zu verbergen hat?
Ja, jeder hat was zu verbergen. Also ich meine, das merkt man daran, dass halt Leute auf Toilette gehen und die Tür hinter sich zumachen, dass Leute Passwörter verwenden für ihre E-Mails, dass halt die Türen geschlossen werden, wenn man nach Hause geht. Was jeder zu verbergen hat, ist total individualistisch. Und deswegen kann man nicht immer das Argument bringen. Man muss halt im Einzelnen schauen, das Gegenüber hat er eher seine Steuererklärung zu verbergen oder irgendwie die Geliebte oder einfach irgendwelche Vorlieben oder Hobbys, die jetzt, sagen wir mal, gesellschaftlich nicht ganz so anerkannt sind, oder möchte jemand einfach nur verbergen, dass man also abgrundtief langweilig ist, und was er auch nicht immer akzeptiert ist in unserer Gesellschaft.
Ja, aber ich habe halt das Gefühl, das ist so eine auch so eine gewisse Ohnmacht gegenüber so einer Entwicklung. Es gibt jetzt das BND-Gesetz, wogegen ihr auch sozusagen euch wendet. Dass es so eine Ohnmacht gibt der Menschen gegenüber diesen Entwicklungen, und ich, also eine Einschränkung von Freiheitsrechten, Rechtsruck oder was auch immer. Glaubst du, dass die Menschen das Potenzial unterschätzen, dass sich dieser Staat und dieses System durchaus mal wieder hin in Richtung zum eher Unrechtsstaat entwickeln kann, und dass das dann eben alles ein wahnsinniges Problem werden könnte, wenn diese ganzen Daten anfallen? Glaubst du, die Leute sind einfach zu naiv?
Sind nicht naiv, sondern es ist natürlich äußerst schwierig, diese technologischen Auswirkungen, politischen Implikationen, alles so auf dem Schirm zu haben, wenn man sich nicht die ganze Zeit damit beschäftigt. Ich glaube aber, dass zum Beispiel jetzt nach der Wahl von Donald Trump in den USA sehr vielen bewusst geworden ist, wie schnell auf einmal so ein Irrer, so ein Despot eigentlich, ne, wo die ganze Familie mit am Tisch sitzt, während er irgendwie auf einmal irgendwie so Land regiert, was man dachte, sind wir jetzt in Kasachstan, ne? Also so, wo der auf einmal den Geheimdienstapparat ab demnächst kontrolliert und die halt machen müssen, was der ihnen sagt, und dass das vielleicht ein Problem ist. Und, ne, ich meine, wir müssen uns auch nur im Ausland umgucken. Österreich hat gerade Glück gehabt, dass sie mit 52% zu 48 so ein Neofascho irgendwie verhindert haben. In Frankreich ist die Front National kurz davor, an die Macht zu kommen. England hat sich gerade selbst rausgeschmissen aus der EU. Polen bauen die halt auch komplett um. Ungarn ist schon umgebaut. Also die Einschläge kommen ja immer wieder. Man fragt sich ja noch, wo kann man eigentlich noch hingehen? So nach, müssen wir jetzt alle Schwedisch lernen? Oder Finnisch?
Also du hast das Gefühl, also du glaubst, also ist das Bewusstsein über diese Gefahr ist noch nicht ausreichend genug ausgeprägt in Deutschland, würdest du sagen?
Sie ist ausgeprägter als in vielen anderen Ländern, und das finde ich gut so. Auch wenn viele irgendwie immer sagen, so dieser Angstdiskurs, den finde ich nicht gut. Er ist ja zum Teil berechtigt, weil dieser Teil, also ein Teil ist unberechtigt, ein Teil ist tatsächlich
aber Angstdiskurs, meinst du?
Internet, neue Medien, also Digitalisierung. Ein Teil ist ganz klar irgendwie ein Kulturkampf. Den müssen wir auch führen sozusagen, ne, um das irgendwie diese neue Kultur auch abzusichern, weil es gibt da ganz viele Besitzstandswahrer, die wollen nicht, dass sich irgendwas ändert. Aber der andere Teil ist ja, dass ja gerade in Deutschland sehr viele Ängste tatsächlich um einen Verlust von Privatsphäre sich drehen. Und das ist etwas Einzigartiges in der Welt. Da sind ja andere, die USA, da fangen die allmählich an zu begreifen, was wir seit 10 Jahren darunter diskutieren, dass das auch ein Problem darstellen könnte. Die waren da total euphorisch, und jetzt werden sie erst damit konfrontiert. Und manchmal denke ich mir, in Deutschland auch gut, dass es früher schon Ängste gegen Atomkraft gab. Das hat uns in den Atomausstieg gebracht. Das finde ich auch gut. Wir müssen jetzt noch das Müllproblem lösen, so, ne? Aber das war ja auch ein Angstdiskurs. Und der hat ja dazu geführt, dass ein Ausstieg gekommen ist. So was Ähnliches wünsche ich mir in der Datenschutzdebatte, dass wir selbstverständlich auch neue Möglichkeiten zulassen, ne? Aber man kann nicht nur vom mündigen Bürger reden, aber den mündigen Bürger eigentlich gar nicht haben wollen und eigentlich immer nur meinen, dass halt alle Bürger bitte mal schön ihre privaten Daten privatisieren sollten und an Unternehmen verschenken sollten, die dann damit machen, was sie wollen. Das ist nicht die Welt, in der ich leben will.
Reicht's heute eigentlich noch? Also würdest du sagen, dass Netzpolitik oder sich netzpolitisch zu engagieren, sich jetzt heute sozusagen in Angesicht dieser ganzen neuen rechten Bedrohung und alles, dass das noch reicht, sich so pointiert politisch zu engagieren, oder muss man irgendwie einen breiteren Diskurs führen. Du verstehst, was ich meine.
Also fühlt sich ich glaube, Netzpolitik ist mit die zentrale Debatte dieses Jahrhunderts. Weil Netzpolitik ist ein Querschnittsthema. Es geht ja um alles und nichts, ne? Man diskutiert halt irgendwie um 9 Uhr über Bildung und wie können halt Schüler irgendwie Wissen teilen oder sonst wie und dann am nächsten Tag, eine Stunde später über Überwachung und dann ist man halt auch bei Fake News, Hate Speech. Wie gehen wir damit um, dass auf einmal privatisierte Öffentlichkeiten im Netz entstanden sind und 1,8 Milliarden Menschen bei Facebook sind und Facebook der Meinung ist so, ja, wir sind hier die Chefs und wir haben jetzt hier Community-Regeln und damit können wir machen, was wir wollen. Aber wenn ihr als Gesellschaft sagt, eure Regeln gelten, dann sagen wir so, nee, haben wir nichts mit zu tun. Ne? Dass man dafür dann Wege finden muss, Mechanismen finden muss, das hat ja dann auch wiederum mit allem zu tun. Wenn die Rechten auf einmal sich ebenso wie wir als Netzpolitikaktivisten über diese neuen Öffentlichkeiten vernetzen können, die halt da gegeben sind durch Law, durch Code, durch Technik, dann muss man sich mit den Phänomenen auseinandersetzen und muss halt schauen, was davon ist Gesellschaftspolitik, was davon hat andere Ursachen als das Internet, hat möglicherweise so die ganze Privatisierungswelle der letzten 20 Jahre irgendwie eine größere Verantwortung, als dass die Leute auf einmal miteinander reden können, über das Internet sich vernetzen können. Und wie gehen wir denn mit diesen Phänomenen um und wie schaffen wir es dann tatsächlich irgendwie Regeln als Gesellschaft zu finden, die Grund- und Freiheitsrechte in den Vordergrund stellen, aber trotzdem Antworten auf Phänomene bringen, die man halt nicht verleugnen kann.
Ja. Aber hat sich's trotzdem auf einmal komisch angefühlt, als das Netz, was vor ein paar Jahren sich vielleicht noch ein bisschen als so ein Heilsversprechen dargestellt hat, auf einmal, also nicht übernommen, aber dass diese Stimmen auf einmal so stark werden, dass es auf einmal so, ja, so, wie soll man sagen, so breit gefächert ist von den Meinungen, dass einfach der Mob oder so der Hass und dass das alles auf einmal so, das kam aus meinem Gefühl auf einmal alles so schnell jetzt. Hast du das sozusagen gedanklich schon in Vorbereitung gehabt, als vor ein paar Jahren sozusagen, als unsere kleine Netzblase sozusagen noch so gemütlich war?
Ja und nein. Also wir haben schon ab 2004 oder so gesehen, dass es am rechten Rand rund um diese ganzen Anti-Islam-Blogs, Political Incorrect und so weiter, viel größere Netzwerke außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung gab, als unsere Netzwerke waren. Und dass das echt ein Problem ist, wenn man halt auf einmal ganz viele Glaubenskriege hat. Und uns war halt auch klar, die kriegen die besser mobilisiert als wir unsere. Weil das halt bei denen totale eine Glaubensfrage war. Ne? Also ich meine, die denken alle irgendwie, morgen sind wir ja alle über die Scharia eingeführt und sie müssen jetzt das Abendland verteidigen. Und insofern wussten wir, da gibt's sowas. Wir haben aber natürlich irgendwie eher aus unsere Perspektive in den Vordergrund gestellt oder uns bewusster damit beschäftigt. Und das lief dann eher so im Hintergrund. Man wusste, da ist noch was anderes. Die profitieren auch davon, aber man hat den Fokus nicht drauf gelegt. Wir waren nicht überrascht, als im letzten Jahr, sagen wir mal, der Rest der Bevölkerung aufwachte und feststellte, oh Gott, da ist ja was, sondern das war halt, ja, hätten wir auch gern mehr Zeit gehabt, uns damit zu beschäftigen, hatten wir aber nicht, hätte man aber wissen können, wenn man es gewollt hätte.
Bist du optimistisch in Bezug darauf, dass man mit einem ruhigen Tonfall gegen diese Welle in absehbarer Zeit ankommen kann?
Wir haben keine Alternative. Also Hass mit Hass zu beantworten, ist nicht die Alternative. Wir müssen mit Demokratie antworten, mit Offenheit antworten, mit zivilisierten Diskussionen antworten. Man muss nicht mit jedem Nazi diskutieren, man darf nicht den Fehler machen, sich jetzt auf deren Spielfeld, sondern auf deren irgendwie Spielart einzustellen. Dann verlieren wir unsere Demokratie, wenn das irgendwie auf einmal, wenn die halt in der Lage sind, die Spielregeln zu verändern und uns zu diktieren, dass wir nach ihren Spielregeln spielen müssen.
Also auch medial sozusagen im Tonfall, den du anschlägst, den ihr anschlagt, sozusagen nicht zu dramatisieren, ruhiger zu sein oder halt einfach sehr bedacht zu dramatisieren.
Oder? Ja, das ist auch natürlich so eine Riesenherausforderung. Da habe ich auch nicht die Antwort drauf, reagiert man in diesen postfaktischen Zeiten darauf, dass halt ein Teil der Bevölkerung nicht mehr so, wie wir es gewöhnt sind und wie wir selbst denken, auf Argumente, auf Logik, auf Fakten irgendwie reagiert, sondern auf Gefühle. Und das ist natürlich auch so eine riesige Reflexionswelle, wo wir auch uns fragen müssen, gibt es die Möglichkeit, faktenbasiert, aber gefühlsmäßiger Debatten zu führen, um die nicht alle irgendwie irgendwelchen Brandstiftern zu überlassen? Und oder nicht so, ne? Das ist ja eine vollkommen neue Herausforderung für uns als Gesellschaft, aber diese Debatten müssen wir führen und das müssen wir ausprobieren und das müssen wir reflektieren.
Ich meine, da kommt man ja auch wieder ein bisschen zu dem Punkt, wo wir vorhin waren, in Bezug darauf, wie man kommuniziert, das vielleicht auch einfach charismatisch zu tun, jetzt im Wort sozusagen, im gesprochenen Wort oder so. Oder also das erzeugt ja auch Gefühle. Ich glaube, Leute suchen auch oft so nach einer gewissen, sich aufgehoben fühlen im Staat oder so. Also ich meine, das kommt ja einfach, ja, also ich glaube, man muss den Leute halt irgendwie ihnen irgendwas bieten, ein Zuhause. Und ist das vielleicht mehr noch so ein Ding? Ich bin jetzt so ein bisschen am rum.
Ja, ist halt die Frage, was ist charismatisch? Natürlich wäre es schön, ja, wenn man halt, sagen wir mal, Politiker hätte, die charismatisch sind, die Leute begeistern, ja, können. Ja. Und dann stellt man fest, wir haben seit 11 Jahren Angela Merkel, die hohe Zustimmungswerte hat, aber wo halt die meisten Leute, vor allem wenn man eine Rede von ihr hört oder so weiter, nicht irgendwie jetzt unterschreiben würden, sie ist charismatisch. Und da guckt man sich aber den Rest des Personals an in der Politik und denkt sich so, es gibt schon Gründe, warum die Merkel irgendwie so hohe Zustimmungswerte hat, weil der Rest so, ist jetzt auch nicht charismatisch, ja. Mhm. Und das ist vielleicht so ein Problem, dass wir halt auch gleichzeitig, ja, ist halt Politik auch so feingespült wurde, oder Politiker so feingespült wurden, dass man halt nicht mehr eckige Personen hat, die man vielleicht früher noch hatte, die halt Vielfalt abgebildet haben, sondern dass halt eigentlich diejenigen, die nach oben durchkommen, so ein bisschen, ja, nicht auswechselbar, aber so, mhm, so alle so eine ähnliche, man weiß gar nicht mehr, wofür sie stehen, mhm, was ihre Haltung, mhm, ist, so.
Und ich finde auch, dass die Intellektualität in irgendeiner Form auch abhanden gekommen ist in der Politik, ne?
Also ja,
ich
meine, möglicherweise, weil viele auch Angst haben, dass, wenn sie sich intellektuell irgendwie darstellen, sie schon gar nicht mehr beliebt sind.
Ja, klar. Also, ja. Mhm.
Also nichtsdestotrotz, ich versuche auch immer in unseren Kommentaren zu sagen, also es gibt nicht die Politiker. Politiker sind auch, die wenigsten Politiker sind korrupt, so, ne? Wir müssen über die Ausnahmen sprechen, weil die sind demokratiegefährdend ziehen eigentlich die ganze Demokratie in den Dreck. Aber die meisten Politiker, und ich habe viele kennengelernt auf allen Ebenen, das sind Menschen, die reißen sich echt den Arsch auf. Ich muss nicht jeden wegen seiner Persönlichkeit, seiner Person und seinen Themen mögen, aber es gibt auch ganz viele Politiker, wo ich halt weiß, ich teile nicht deren Meinungen und Ansichten, aber die reißen sich echt für uns den Arsch, oder für ihr Leben als Politiker den Arsch auf, für eine Demokratie. Und das sollten wir halt jetzt nicht irgendwie allen immer erklären, irgendwie alles korrupt, alles böse, die wollen alle nur das, also das Schlechteste für uns. So ist es halt nicht so, ne? Und gerade da, ich glaube auch, wir brauchen mehr solches Denken, mehr auch wieder eine Akzeptanz, weil wenn halt Politiker so die unbeliebtesten Jobs in unserer Gesellschaft sind, neben Journalisten, was ich bin, wer macht das denn dann noch so, ne? Wer gibt sich denn diesen Scheißjob, wenn man halt dafür, dass man sich den Arsch aufreißt, die ganze Zeit nur angehasst wird?
Ja. Wie gehst denn du ganz allgemein eigentlich mit Rückschlägen um und mit Verlieren im Sinne von, ich krieg meine Sachen nicht durch, ich krieg dauernd irgendwie, es gibt dauernd Rückschläge. Also ich meine, es ist ja so ein bisschen so eine Zeit der Rückschläge vielleicht sogar gerade, ne? Also allgemein. Kriegst du das persönlich so hin? Motiviert dich das einfach immer wieder oder, ja?
Ich denke vor allen Dingen auch in längeren Zeiträumen. Also ich habe mich viel mit Geschichte beschäftigt, Zeitgeschichte, sonstige Geschichte. Also ich denke da eher so auch Nachdem, weil wie ich mich mit der Umweltbewegung beschäftigt habe, wo auch irgendwie in den 70ern, das waren die langhaarigen Bombenleger, die haben davor gewarnt, dass da irgendwas passiert. Die wurden als langhaarige Bombenleger wahrgenommen von der Gesellschaft. 80er ist Tschernobyl explodiert, auf einmal alle so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es hat immer 30 Jahre gedauert, bis der Atomausstieg da war, da musste auch nochmal Fukushima kommen. Und wenn man sowas dann als Vergleichswert nimmt für so ein ähnliches neues Politikfeld, und dann steht man auf einmal fest, ja, das ist halt vor 10 Jahren... wurden auf einmal Facebook, Twitter gegründet. Vor 10 Jahren kamen Smartphones auf den Markt. Seit 5 Jahren kann man sagen, jetzt sind alle irgendwie mal da und versuchen immer noch ihre Smartphones zu verstehen. Wir haben diese gesellschaftliche Debatte noch nicht so, wie wir sie haben wollen. Wir müssen auch immer wieder in der Dauerschleife irgendwie alles neu diskutieren, weil alle 2 Jahre sind ganz viele neue Player dabei, die wollen aber alle nochmal das diskutieren, wo viele sagen, oh, das haben wir schon vor 15 Jahren gemacht, das ist mir jetzt zu blöd, das mache ich jetzt nicht mehr. Aber uns ist halt klar, ja, das müssen wir immer wieder und das dauert. Und auch wenn heute dieser ganze Überwachungsstaat geschaffen wird, müssen wir aber parallel die Stränge, gleichzeitig werden die Verschlüsselungssysteme besser. Es gibt ein größeres Bewusstsein dafür. Das heißt, man kann diesem Stein in den Weg legen. Das heißt, wenn auch mehr Menschen sich damit beschäftigen, dass denen bewusster wird, dann gibt es auch irgendwann Mehrheiten dafür, das wieder abzuschaffen. So, ne? Und halt diese Gelassenheit zu haben, zu denken so, ja, okay, wir können jetzt nicht von heute, also als einzelne Person in 80 Millionen Einwohner-Demokratie, wenn man jetzt denkt, so, man könnte jetzt durch dein Engagement die Welt retten, da ist man vielleicht auch ein bisschen zu naiv und dann auch sehr schnell enttäuscht. Und wir denken halt, okay, wir sind ein ganz kleines Rad im Getriebe, aber wir können mit unseren begrenzten Ressourcen sehr effektiv umgehen und trotzdem noch viel verhindern, aber auch viel mitgestalten. Und auch wenn es nicht immer klappt, in den seltensten Fällen klappt es, meistens sind wir irgendwie, ist unsere Kernqualifikation, das Allerschlimmste zu verhindern. Was aber auch schon besser ist, als wenn man da irgendwie akzeptiert, dass halt, ohne dass man es gemacht hätte, es noch schlimmer wäre. Dann ist es halt ja so, funktioniert halt Politik und Demokratie.
Mhm. Kannst du dich daran erinnern, dass es mal so einen Moment gab, wo du gemerkt hast, okay, ich gebe jetzt hier einen bestimmten Kampf einfach verloren? Hier ist jetzt einfach over.
Ich hatte die Privacy-Debatte fast schon aufgegeben, und plötzlich passierte Snowden. Dann war halt klar, okay, jetzt lohnt es sich nochmal zu kämpfen, weil jetzt, das ist so groß, das wird so vielen Leuten bewusst. Jetzt können wir nicht aufgeben.
Und da hat es schon gedacht, das kriegst du nicht, das kriegt man nicht durch, sonst ansonsten. Also
es war schon klar, es war also so 2011, 12 war der Zeitpunkt, wo halt ja das mit Gegenüberwachung kämpfen, das interessiert halt kein Schwein mehr. Lass uns lieber irgendwie unsere Ressourcen auf andere Kämpfe wie Netzneutralität, Urheberrechtsreform und so weiter ansetzen. Und jetzt denke ich halt so, okay, ja, gut, Überwachung ist eine Riesenherausforderung. Urheberrecht, das ist immer noch alles ganz schlimm. Ja. Das weiß man gar nicht irgendwie, sollen wir jetzt irgendwie Urheberrecht oder Überwachung aufgeben, aber ja. Andererseits, es kann so nicht weiterlaufen, ne? Also ich meine, das macht noch viel, viel mehr Überwachung, macht genauso viel kaputt, wie wenn man immer weiter irgendwie versucht, so ein kaputtes Urheberrecht irgendwie durchzusetzen.
Mhm. Aber hast du das Gefühl, dass mit der Snowden-Effekt hält noch an? Ich habe das Gefühl, also die Politik zumindest, wenn man sich das BND-Gesetz anguckt und so, baut oder kalkuliert jetzt eigentlich damit, dass die Empörung vorbei ist und dass man weitermachen kann. Ist mal so.
Klar, also die Politik hat die Snowden-Enthüllung als Machbarkeitsanalyse gesehen und das war denen auch damals so total klar. Sie müssen halt nur 1-2 Jahre irgendwie durchhalten, dann interessiert das in der Öffentlichkeit keinen mehr. Dann kann man einfach alles machen, was man will. Und das hat man jetzt auch getan und macht es halt weiter. Und der Narrativ ist ja auch wieder da irgendwie. Jetzt redet ja keiner mehr über Bedrohung von Grundrechten, sondern nur noch Bedrohung durch Terror, obwohl die Wahrscheinlichkeit höher ist, irgendwie vom Dachziegel erschlagen zu werden, als vom Terroranschlag. Denken ja alle so, Terroranschläge ist die größte Bedrohung, die wir haben. Und legitimieren damit alles. Aber gleichzeitig, also so auf, wir dürfen politisch nicht aufgeben. Wir müssen dafür Reformen kämpfen. Aber gerade technisch ist ja massiv viel passiert. Ich meine, das war ja so absurd, dass halt sich viele Techniker einfach zu wenig damit beschäftigt haben, obwohl uns das allen klar war. Jeder, der zum Chaos Computer Club Kongress in den letzten 15 Jahren ging, wusste, was da passiert. Aber dass man dann in der Verfolge der Snowden-Enthüllung feststellt, achso, Google hat gar nicht irgendwie seine Rechenzentren untereinander irgendwie verschlüsselt und die NSA hat einfach irgendwie Kabel angezapft und wusste alles, was Google macht. Oder die Yahoo hatte vergessen, in seinen Videomessenger Verschlüsselung einzubauen und die britischen Geheimdienste saßen da wie vor dem Kabelfernsehen und konnten sich halt dann so durchschalten, weil es einfach möglich war. Und dann, dass halt irgendwie gar nicht dran gedacht wurde, Verschlüsselung einzubauen. Und das hat sich radikal geändert. Auf einmal gibt es das, was jahrelang so eine philosophische Diskussion war, ob man den Datenschutz und die Verschlüsselung von Anfang an einbauen sollte. Auf einmal ist das klar. Und dann gibt es auf einmal die ganzen Gerichtsverfahren in den unterschiedlichen Ländern, die halt infolge der Snowden-Enthüllung, weil es auf einmal Beweise gab, auf den Weg gebracht werden konnten und die halt sehr lange dauern, die aber dann letztendlich durch im Idealfall gute Gerichtsentscheidungen wie Safe Harbor-Urteil von Max Schrems erkämpft, irgendwie auf einmal das Spielfeld ändern. Mhm.
Gibt es gerade irgendein politisches Momentum oder gibt es ein Thema, wo du gerade einfach mal sehr optimistisch und positiv draus siehst und denkst, okay, hey, das läuft ja an der Stelle ganz gut, um den Leuten ja auch mal das Gefühl zu geben, dass in der Trump-Ära oder so oder in der sich vorbereitenden Trump-Ära sozusagen auch irgendwas mal schön läuft?
Schwierig, ne? Also muss man dazu auch sagen, deutsche Politik hat aufgehört zu existieren, also hat nicht aufgehört zu existieren, aber wir sind im Wahlkampf, ne? Also das sollte den meisten bewusst sein, dass jetzt die nächste Dreivierteljahr kaum noch was passiert, so, obwohl wir eine große Koalition haben und die theoretisch eigentlich noch arbeitsfähig sind, aber da wird jetzt ein Jahr lang Pause sein, mehr oder weniger. Vielleicht wird das eine oder andere noch kurz durchgebracht auf EU-Ebene. Läuft halt ganz viel, aber auch alles irgendwie eher in die falsche Richtung, weil was auch daran liegt, dass es da massivstes Lobbying von allen möglichen Seiten gibt, aber sagen wir mal von der Bürgerrechtsseite viel zu wenig Ressourcen da sind. Ich glaube, um mal Hoffnung zu geben, ja, es gibt Hoffnung, wenn man Überwachung nimmt. Es gibt auf einmal so viele Alternativen, die man nutzen kann. Ne? Man muss nicht bei WhatsApp sein. Auch wenn WhatsApp jetzt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat, die Metadaten liegen immer noch bei Facebook. Man kann zu Streamer gehen, man kann Signal nutzen. Ne? Wire muss sich zeigen, ob das vertrauenswürdig ist, so wie die Werbung das zeigt. Aber es gibt sie. Man muss nicht Gmail nutzen. Man kann zu posteo.de oder mailbox.org gehen, wenn man Euro zahlt und dann auf E-Mail-Sicherheit Wert legt.
Also das, was du vorhin gesagt hast, das sind schon so die positiven Aspekte, die du halt einfach jetzt gerade siehst.
Ja, in der Überwachung, wo es halt auch darum ging, Umwelt. Schutz war, Klimawandel kannst du alleine nicht verhindern, aber du kannst deinen Beitrag leisten, indem du Mülltrennung machst, indem du halt ökologische Produkte irgendwie bevorzugst und so könnten wir auch datenschutzfreundliche Sachen nehmen. Und dann gibt's halt, in der Digitalkultur gibt's so viele gute Beispiele. Es gibt so unfassbar viele, auch viele geile Open-Source-Communities, die alles mögliche, alle Großes geschaffen haben und die halt einfach die ganze Zeit zeigen, dass wenn Menschen zusammenarbeiten, wenn Menschen auf dem Wissen von anderen aufbauen, wenn sie sich darauf einlassen, eine neue Kultur auszuprobieren, dann können sie gemeinsam was Großartiges schaffen und das ist die Errungenschaft des Internets, das sollten wir nicht vergessen und da sollten wir, diesem sollten wir keine Steine in den Weg legen durch falsche Gesetze, die genau sowas verhindern, dass nämlich Menschen kommunizieren, ohne dass sie an einem Ort sitzen müssen und miteinander arbeiten, Spaß haben können, spielen können, sonst was.
Daran schließt sich auch so ein bisschen die letzte Frage an. Wann empfindest du Glück bei deiner Arbeit? Du musst ja immer so viel in der Mitte bleiben. Du darfst ja immer nicht zu hoch ausschlagen, ne, um diese Geduld beizubehalten. Du darfst emotional vielleicht auch nicht zu stark auf gewisse Geschichten reagieren. Aber wann kommt denn mal so ein Moment, wo du denkst, hey, das lohnt sich und ja, da jetzt bin ich mal ein bisschen glücklich darüber, was wir hier tun und so.
Ja, tatsächlich, wenn einem tatsächlich bewusst wird, man hat jetzt irgendwas geschafft, es ist irgendwas beschlossen worden, wo man mal dahinter steht, es ist irgendwas nicht beschlossen worden, was man verhindert hat, oder wenn man halt auch weiß, man hat jetzt durch seine Arbeit ganz viele andere Menschen motiviert oder inspiriert, selbst aktiv zu werden.
Es gab ja mal diese Demo, diese Solidaritätsdemo, sind das so Momente, also wo viele Leute Solidarität gezeigt haben bezüglich der Landesverratsgeschichte, sind das auch so Momente?
Ja, das sind auch so Momente, wo man halt weiß, man ist nicht allein. Man gibt ganz viel rein, aber man kriegt auch ganz viel zurück.
Das war mein Gespräch mit Markus Beckedahl. Falls ihr jetzt Lust habt, noch weitere Episoden der Elementarfragen zu hören, dann schaut doch mal vorbei auf elementarfragen.4000herz.de. Dort findet ihr unter anderem Interviews mit Harald Lesch, Sascha Lobo und dem ehemaligen Kaufhauserpresser Arno Funke alias Dagobert. Bei unserem Podcast-Label 4000 Hertz gibt es auch noch andere spannende Podcast-Reihen. Zum Beispiel läuft mein Kollege Christian Möller regelmäßig mit spannenden Leuten durch die Gegend. In der aktuellen Folge tut er das auch, und zwar mit dem Konzertpianisten Igor Levit.
Aber ärgern ist ja auch immer noch besser als langweilig, oder?
Total, natürlich. Soll es ja auch.
Ärgerst du dich manchmal über Musik auch?
Absolut.
Über was dann? Wenn jemand was so spielt, wie du findest, dass es nicht sein soll? Oder über die Stücke selbst?
Also, zumeist ärgere ich mich ehrlich gesagt weniger über Interpretationen, über die ärgere ich mich selten. Als ich ärgere mich über so einen Kultursnobismus. Ja? Ich ärgere mich darüber, wenn dann über Konzerte gesprochen wird, was dann plötzlich wichtig ist, was eigentlich überhaupt nicht wichtig ist, meiner Meinung nach. Ich hasse Snobs. Und da kann ich echt die Wände hochgehen. Wenn jemand sagt, mein Publikum ist halt alt, was auch immer das heißen mag. Aber das ist doch wunderbar, die gehen halt in mein Konzert, die Jungen verstehen es doch sowieso nicht, die gehen dann woanders hin. Und das zum Beispiel ist echt schwer erträglich.
Die gesamte Episode findet ihr unter durchdiegegend.4000herz.de. Durch die Gegend ist übrigens gerade von der iTunes-Redaktion zum besten deutschsprachigen Interview-Podcast gewählt worden. Das nochmal so am Rande. Die Musik, die ihr hier im Hintergrund hört, ist übrigens von AmbiOne. Das Stück heißt Lime Green und ist auf Bandcamp unter einer Creative Commons Lizenz erschienen. Ihr könnt die Elementarfragen und uns bei 4000 Hertz übrigens unterstützen. Hört unsere Produktionen kostenlos bei Spotify und bei iTunes könnt ihr Rezensionen und Sternchen hinterlassen. Das wäre super. Zum Ende dieses Jahres möchte ich nochmal allen Hörerinnen und Hörern danken. Für all die Kommentare, das Lob und die Kritik und natürlich fürs Zuhören. Habt ein gutes Jahresende und ein schönes neues Jahr.
Eine Produktion von 4000 Hertz 2016.